Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio, Episode 24. Ich bin der René und mit dabei ist logischerweise der Dennis.
Hallo zusammen, hallo René, grüße dich.
Hallo Dennis, schön, dass wir es geschafft haben, über Aktuelles zu sprechen. Und aktuell ist ganz, ganz viel passiert in der X-Wing-Welt, nämlich 2.5 ist da, worüber wir heute schon mal ganz viel sprechen werden und auch da schon ein bisschen erstmal so eine allgemeine Übersicht machen werden über all das, was da so passiert. Aber bevor wir damit starten, gehen wir erstmal ganz, ganz kurz, auch wenn es nicht der vornehmliche Zweck unseres Podcasts ist, kurz auf andere aktuelle Ereignisse in der Welt ein, nämlich die Situation in der Ukraine. Wollten wir einfach nur mal kurz darauf hinweisen, dass auch, ich möchte nicht sagen vor unserer Haustür, aber nicht weit weg es tatsächlich zum Krieg gekommen ist, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Und da wollten wir einfach nochmal alle daran erinnern, dass mit euren Gedanken, wie soll ich sagen, einfach mal bei den Leuten seid, die dort jetzt dann eine richtig schwere, harte Zeit durchleben. Ja. Und dass einfach vielleicht dort jeder für sich selber auch mal schauen sollte, wie er mit der Situation umgeht und vielleicht auch wie er ein bisschen helfen kann und sei es nur durch eine kleine Spende. Wir haben jetzt gar nichts Spezielles vorbereitet, in welche Form die erfolgen könnte oder sollte, aber da gibt es, ich sag mal, mannigfaltige Möglichkeiten mittlerweile, die auch überall auf den sozialen Netzwerken geteilt werden. Und es wird einfach richtig schön, wenn jeder sich da zum kleinen Teil einfach mal ein bisschen mit anschließt. Einfach so das kleine tun, was über einen anderen vielleicht große Wirkung erzählt.
Genau. Also wir sind ja bekanntermaßen, und René hat es ja gerade schon gesagt, kein Politik-Podcast, aber es ist natürlich trotzdem, es geht natürlich uns alle an. Wer Fly Casual kennt, diesen X-Wing-Simulator, der ist in der Ukraine zum Beispiel erstellt worden. Der Modder da, der hat auch im neuesten Update, was er noch rausgebracht hat, auch schon erwähnt, dass es uns alle was angeht. Also wie gesagt, wir wollen es jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen, nur natürlich sollte man bei jedem Punkt, den wir hier vielleicht positiv oder auch negativ sehen, auch immer sehen, es gibt Dinge, die weitaus schlimmer sind. Und es ist ein Spiel und hoffen wir einfach, dass es in der Welt gut vorangeht, damit wir dieses Spiel auch schön lange noch spielen können. Aber ich denke, das sollte es jetzt auch gewesen sein und wir kommen zum eigentlichen Thema dieses Podcasts selber. 2.5.
So sieht's aus.
X-Wing 2.5 ist am 22.02.2022 zumindest erstmal veröffentlicht worden. Das Regelwerk sowie das neue Punktesystem, das Building-System mit einem offiziellen Nutzbarkeit ab heute, ab dem 1.3. Zumindest steht es so auf dem von AMG releaseden Rules Reference PDF, dass es ab dem heutigen Tag dann auch Gültigkeit trägt. Ja, und wir haben uns natürlich ein bisschen Gedanken gemacht, Dinge, die wir schon kannten, Dinge, die aber auch gänzlich neu waren und auch Dinge, die vielleicht im Vorfeld ein bisschen missverstanden gewesen sind. Und wir wollen euch jetzt so ein bisschen durch dieses Regelwerk führen, aber nicht von vorne nach hinten, weil lesen könnt ihr alle selber, sondern vielleicht auch einfach mal ein bisschen geordnet. Ja? Was passiert eigentlich vor dem Spiel? Was ist da neu? Was passiert während dem Spiel? Und so weiter und so fort. Und ich denke, die größte Neuerung, die vor dem Spiel stattfindet.
Ganz kurz nochmal bremsen. Und zwar, es gibt eine neue Seite, auf der ihr all das jetzt findet. Und wenn ihr einfach bei Google das direkt suchen möchtet, der einfachste Weg ist zu finden, ist einfach AMG, also AMG, dann X-Wing und der erste Treffer ist direkt die Seite, nämlich die AMG-Seite für X-Wing, X-Wing Rules Documents und da habt ihr direkt die Download-Möglichkeiten für alles, was ihr braucht, für das Rules Reference, das Errata Reference, es gibt Erratas für viele Schiffe jetzt, also das heißt viele, es ist überschaubar, aber notwendige Erratas, dann einmal alle Schiffpunkte, alle Fraktionen, und alle Upgrade-Punkte, alle Fraktionen auch in jeweils einem PDF. Und hinzu kommen noch die neuen Szenarien als PDF, die Bannliste und ein X-Wing-Update-Artikel, in dem AMG nochmal erklärt, wieso, weshalb, warum das Spiel nach dem neuen System jetzt umgestellt wurde. Auch das empfehle ich wirklich jedem noch einmal kurz zu lesen.
Genau, Link, den findet ihr in den Shownotes dieser Folge dann natürlich auch am Ende. Sollten die meisten von euch kennen, aber klar. Haben wir der Vollständigkeit halber dann auch nochmal aufgeführt. Ja, René, reden wir mal über dieses große Thema vor dem Spiel, das neue Squad-Building-System. Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung. Wir kannten das Spiel mit 2.0 im ganz klassischen Sinne, dass wir Staffeln gebaut haben mit 200 Punkten. Jeder Pilot, also für die, die jetzt vielleicht auch relativ neu mit dem Spiel jetzt starten wollen, nochmal ganz kurz die Erklärung. Jeder Pilot hat einen gewissen Punktwert und kann entsprechend natürlich Upgrades mitnehmen, die dann auch noch gewisse Punkte kosten. Ja, und dann kommt man in Summe irgendwann auf 200 mal plus, also in der plus weniger, eher minus, wenn man da früher die Initiative haben wollte. Und das ist jetzt gänzlich auf den Kopf gestellt worden, weil AMG das Ganze jetzt etwas verändert hat. Wir spielen nicht mehr mit 200 Punkten, sondern nur noch mit 20. Schockschwere Not. 20 Punkte. Was ist da denn los?
Ja, René. Was ist da passiert? Keine Ahnung. Bin völlig fassungslos.
Wir sind völlig durch.
Das ist ganz neu. Wir hören jetzt auch auf. Genau, tschüss. Dann steigen wir aus. Okay, 20 Punkte. Warum 20 Punkte? Wir haben das Ganze ein bisschen runtergebrochen, um es einfach ein bisschen übersichtlicher zu machen. Auch schon allein wegen den Siegpunkten, um das einfacher zu machen. Und vor allen Dingen übersichtlicher. Man muss nicht so während dem Spiel so viel drüber grübeln. Wie viele Punkte habe ich? Der gegnerische Schiff kostet 83, davon die Hälfte. Das habe ich jetzt bloß da hinten nochmal die 17. Und wir machen es mit 20 Punkten. Wer 20 hat, gewinnt, beziehungsweise hat eine ganze Staffel abgeschossen. Das heißt, Einzelschiffe haben jetzt in der Regel einen einstelligen Punktewert. Es gibt ganz wenige Schiffe mit einem zweistelligen Punktewert. Ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel, nämlich von den Rebellen in X-Wing. Zum Beispiel fangen wir einfach mal an mit dem Wedge Antilles, der kostet 6 Punkte. In die 6 Pilot kennen wir alle, hat jeder schon mal gesehen oder abgeschossen. Ein Luke Skywalker, der ein bisschen toller ist, mit 2 Macht, kostet 7. Und wenn man so auf die Nutzbarkeit der Piloten mal nach unten schaut, kommt dann gleich als nächstes in der Regel Garvan Trice und Big Starglider für 5. Und Zane Carell, und dann kommen ganz viele mit 4 Punkten, nämlich alle anderen.
Genau. Und jeder dieser Piloten, der seinen eigenen Punktewert hat, also diese, jetzt sehen wir mal die 7 Punkte von Luke, die werden aus unseren 20 Punkten abgezogen. Und somit baue ich meine Staffel. Ich nehme jetzt Luke mit, ich nehme Wedge mit und ich nehme noch irgendjemand anderen tollen mit. Habe ich eine Dreischiffliste. Jetzt ist es aber so, dass diese Schiffe noch keine Ausrüstung just in diesem Moment haben. Und wenn ich eine Ausrüstung haben will, dann nehme ich die jetzt über einen sogenannten Loadout-Wert mit. Also jeder Pilot bekommt einen eigenen, für sich zugewiesenen Loadout-Wert, der unterschiedlich ist. Also wir hatten jetzt gerade von Luke gesprochen und von Wedge. Wedge, der kommt als INI-6-Pilot, ist also der als erstes in der Regel schießt, und hat 20 Loadout-Punkte. Das heißt, ich kann jetzt für 20 Punkte Ausrüstung mitnehmen, die aber auch ein Stück weit vordefiniert ist. Also ich kann natürlich jetzt nicht Illicit-Slots mitnehmen, also irgendwelche illegalen Sachen, die nimmt Wedge nicht mit. Also das Spiel gibt schon vor, welche Sachen ich mitnehmen kann, welche Basiskomponenten, aber in diesen kann ich mich dann frei bedienen. Ein Luke Skywalker, der mich 7 Punkte in meinem Squad-Building kostet, der bringt aber 28 Punkte mit als Loadout. Das ist enorm viel. Also das ist, für so ein kleines Schiff ist das schon richtig viel. Das heißt, man merkt es jetzt schon, ich kann da sehr, sehr viel reinbauen. Ich kann da einen voll ausgestatteten Luke mit R2-D2 mitnehmen, mit Proton-Torpedos, mit 2 Machtfähigkeiten. Da hat er eine Machtfähigkeit und sogar ein Talent. Ich könnte also eine Macht- und ein Talentfähigkeit mitnehmen und noch irgendeine coole Modifikation, vielleicht ein zusätzliches Schild. Das ist jetzt neu. Und das ist insofern, finde ich persönlich, sehr sinnvoll, weil es mir den Listbau, zumindest rein aus dem, was ich so mitnehmen möchte, so gerade für neue Spieler ist das auch sehr interessant, es vereinfacht es einfach, und zwar ganz gewaltig. Also ist jetzt zumindest meine Meinung. Wie siehst du das denn, René?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also Listenbau an sich ist prinzipiell jetzt, ich nenne es jetzt mal, simpler gestaltet. Simpler heißt jetzt nicht unbedingt jetzt schlechter wie vorher, nur man hat die 20 Punkte, die man ausschließlich für Schiffe verwendet. Nicht für Ausrüstung. Sprich, man macht die voll. Wenn man die nicht voll bekommt, angenommen hat man 19 Punkte für Schiffe und es gibt keine Schiffe, die einen Punkt kosten. Gut, es gibt eine Ausnahme, der Nashtar-Papa, den lassen wir weg. Also 19 Punkte bekommt zu Beginn des Spiels der Gegner den einen fehlenden Punkt, den man nicht verwendet hat, gut geschrieben. Also sprich, es macht nur Sinn, das möglichst voll zu machen. Das heißt, die meisten Staffeln werden 20 Punkte haben, vielleicht manche wenige auch mal 19 hier und da. Was die den Loadout-Value betrifft. Jedes Schiff hat wirklich einen ganz individuellen Loadout-Wert. Also sprich, nein, jeder Pilot hat einen ganz individuellen Loadout-Wert. Der schwankt von 0 bis, keine Ahnung, paar 20, 30.
Ganz viel, ja. Ja.
Zum Beispiel.
Und wichtig ist vielleicht auch nicht nur individuellen Wert, sondern auch individuelle Loadout-Möglichkeiten.
Ja,
also
korrekt.
Nicht jeder Pilot kann das Gleiche mitnehmen.
Richtig, es wurde wirklich ganz individuell die Upgrades, da wurde auch viel im Fluff geguckt, wirklich auf den einzelnen Piloten abgestimmt. Das heißt, jetzt sagen wir zum Beispiel mal, Wedge Antilles ist ein super duper guter Pilot. Aus dem Grund bekommt er 2 Elite-Talente, einen Torpedoslot für seinen X-Wing, einen Astromech, wie es üblich ist, ohne Modifikation und die übliche Konfiguration mit den halt Clip-Clap-S-Voll-Flügeln. Zum Beispiel ein Zane Kyrell, der auch ein INI-5 X-Wing-Pilot ist, hat zum Beispiel nur ein Elite-Talent und hat auch einen niedrigeren Loadout-Wert. Wedge hat einen Loadout-Wert von 20, das heißt, da kann man richtig viel reinpacken. Zum Beispiel ein Proton-Torpedo, der kostet schon mal 12. Wenn wir im Vergleich einfach mal Zane Kyrell sehen, was ein 5er-Pilot ist, hat nur einen Loadout-Wert von 7. Mhm. Sprich, der kann auch gar kein Torpedo mehr tragen aktuell.
Was man hier vielleicht auch mehr anmerken muss, die Punkte, die Upgrades schon noch ein 2.0 gekostet haben, sind fast alle mit einem ähnlichen oder fast sogar gleichbleibenden Wert übernommen worden. Also es gibt wenige Ausnahmen, Titel zum Beispiel, die sind mit 0 bepunktet mittlerweile, aber ansonsten die meisten Ausrüstungen oder Upgrades haben den gleichen Punktewert von früher.
Ja.
Zumindest ist wenig aufgefallen, was jetzt groß geändert wäre.
Korrekt. Wo du auch die Titel gerade ansprichst, das Entscheidende ist hier auch, nur die Schiffe bzw. Piloten bekommen einen Titel-Slot, wenn sie auch wirklich dieses, ikonische Schiff wirklich auch geflogen sind. Nehmen wir jetzt mal einfach mal als Beispiel hier das ikonischste von allen, der Falke. Den nehmen wir jetzt einfach mal. Der Rebellenfalke. Jetzt haben wir als Piloten den Chewie, den Han Solo, den Lando, die Leia und den generischen Outer Rim Smuggler. Also Chewie, Han, Lando, Leia, klar, sind alle schon mal irgendwie vielleicht irgendwo in irgendeinem Buch oder einem Comic den Falken geflogen, sprich, deshalb haben die auch alle den Titel als Slot. Ne? Der generische Pilot hat diesen Titelslot nicht und wird ihn auch nicht bekommen. Und genauso erstreckt sich es auch auf andere Schiffe, wie zum Beispiel die VCX-100. Alle namenhaften sind auch mal die Ghost geflogen und deshalb dürfen die auch den Ghost-Titel bekommen. Aber der generische Losel-Rebell hat keinen Titelslot. Und das wurde auch rigoros so über alle Schiffe durchgezogen, was ich sehr thematisch toll finde. Und es macht auch einfach Sinn, weil es ist ein Star-Wars-Spiel und nicht ein Maximizer-Spiel, sondern ein bisschen Fluff gehört dazu. Und Fluff wird auch hier über die Upgrade-Slots tatsächlich, ich sag mal, soweit wie ich das jetzt wahrnehme, ganz gut dargestellt.
Also ich habe da ein ganz spezielles Beispiel, das ist, weil es ja auch meine Fraktion ist, das Imperium, Aiden Versio im TIE Fighter, die hat es komplett abbekommen. Also Aiden Versio, wer sie nicht kennt, kommt aus dem EA-Shooter Battlefront 2 und hat dort in diesem Spiel einen TIE Fighter geflogen, also im Singleplayer als auch im Multiplayer. Und dort hat sie verschiedene Ausrüstungen gehabt. Und jetzt kann Aiden Versio hier in einem normalen TIE Fighter eine Kanone mitnehmen, ein Torpedo mitnehmen und eine Rakete, zusätzlich natürlich zur Modifikation und 2 Talentslots. Ist im Übrigen auch der einzige TIE Fighter, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, der überhaupt sowas mitnehmen kann. Also die meisten können natürlich Modifikationen mitnehmen, Hole Runner zum Beispiel 3 Modifikationsslots, unglaublich. Aber kostet natürlich auch. Ich meine, es hat einen Loadout-Wert von 8, da kannst du halt auch nicht so viel reinpacken im Endeffekt. Aber kann theoretisch, als auch thematisch ganz gut sein, mal so ein Schild auf dem TIE Fighter plötzlich dabei zu haben. Gerade wenn es vielleicht jemand ist, der lange leben muss. Ja, so ein Holy Amendo oder sowas. Also um dieses Thema einfach Fluff und Thematik, das Thematische nochmal anzusprechen. Also da bedienen sie sich wirklich. Bei manchen wissen wir aber auch nicht, warum sie gewisse Dinge haben, weil sie im Fluff vielleicht doch anders sind oder vielleicht im Fluff nie aufgetaucht sind, weil sie irgendwie aus den Legends kommen. Manchmal ein bisschen schwierig, aber nie ganz schlecht. Aber da hat man halt natürlich das eine oder andere, wo man noch was ausbessern könnte.
Richtig. Oder kann auch einfach als Möglichkeit genommen werden, um noch mal ein bisschen Balancing in die verschiedenen Schiffe reinzubringen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Zeigt sich jetzt mal, ich nenne es einfach mal ein Beispiel, nehmen wir einfach mal die Decimator. Da gibt es jetzt 4 Piloten, einen generischen, den Shirano, den jeder kennt, Moran Aki und Captain Oikon. Nehme ich einfach als Beispiel, der generische hat einen Crew-Slot. Warum auch immer, weil der nur irgendwelche Nieten, die nicht wichtig sind, rumfliegt. Admiral Chirano zum Beispiel. Ja, nur mal so, wie gesagt, Admiral Chirano hat 3 Crew-Slots. Sprich, hier könnten wir Imperator plus irgendwas draufpacken. Als Möglichkeit. Monarchie hat 2 und Captain Oikon hat auch nur 2. Auch das ist eine Möglichkeit, das ist jetzt nichts, was der Fluff irgendwo darstellt. Das heißt jetzt nicht, der Decimator, der Chirano fliegt, ist ein Stuhl mehr drin oder so, wo er drauf sitzen darf. Nee, es ist einfach nur eine Möglichkeit, um das Schiff noch ein bisschen auszubalancieren. Weil Beispiel, Chirano kostet jetzt 9 Punkte, hat 35 Loadout-Punkte, was echt massig ist und hat ohne Ende Upgrade-Slots und bietet so halt auch mehr Möglichkeiten. Monarchie zum Beispiel bietet statt einen Crew-Slot weniger. Dafür haben wir eine Modifikation mehr. Sprich, man könnte hier eine Hülle und ein Schild mehr draufpacken. Einfach mal als Beispiel. Mhm. Und ein Decimator mit nochmal 2 extra Hitpoints könnte, je nach, ich sag jetzt mal, Szenario, sehen wir dann, interessant sein. Ne? Und Captain Oikon wiederum hat 2 Talentslots, 2 Elite-Slots.
Wie gesagt, ja, es gibt Möglichkeiten.
Es ist alles ein gewisses Balancing. Ich denke, hier gibt es noch viele Überraschungen, die man finden kann.
Also vielleicht hast du eine Meinung zu. Also es gibt eine oft gestellte Frage, sowohl bei uns auf Facebook als auch im Allgemeinen in der Community ist, warum soll ich denn, ich nehme jetzt mal hier, wir hatten gerade das Beispiel des YT-1300-Frachters, soll ich denn den Schmuggler nehmen, also den No-Name-Piloten, der mich 7 Punkte kostet, nur ein 6er Loadout hat, wenn ich doch einen Chewie haben kann, der mich 7 Punkte kostet und ein 18er Loadout hat? Warum bietet man das Spiel, warum bietet mir das Spiel sowas an? Ich persönlich, deine Meinung, auf die freue ich mich gleich, aber ich persönlich denke einfach, es liegt hier, das ist der einzige Unterschied, den wir noch haben, mal abgesehen von den ganzen Upgrade-Möglichkeiten, ist natürlich der Initiativwert. Der Schmuggler fliegt mit INI 1, der Chewie fliegt mit INI 4. Das ist mit ein Grund, warum natürlich jetzt trotzdem sie beide das gleiche kosten im Endeffekt. Keine Ahnung. Kann ich niemandem sagen.
Also das grundlegend, warum? Warum? Also zum einen, warum muss man generischen fliegen? Hey, wenn man für denselben Preis was Cooles kriegt mit einer coolen Fähigkeit, was noch früher, bisschen früher schießt und viel mehr Upgrade-Möglichkeiten hat. Ganz ehrlich, spiel das coolere Spiel in Chewie. Ohne Frage. Ja, einmal das, ist es auf Star Wars, wenn du sagst, hey, der fliegt Chewbacca, ist das 10-mal cooler, als wenn du sagst, da fliegt irgendein Outer Rim Schmuggler rum. Das ist der eine Grund. Das andere ist, da der Outer Rim Schmuggler ist ein INI-1er-Pilot, der kann... Ich gehe jetzt auf die Szenarien kurz ein. Vorweg, wir haben erst 2 Szenarien gespielt von den 4 möglichen, aber ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Erstes Szenario, da gibt es diese Satelliten, wenn man in der Nähe von den Satelliten ist, in der Endphase, sprich mehr Schiffe in der Nähe diese Satelliten hat, bekommt man dann einen Siegpunkt. Ja? Je Satellit, den man, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, kontrolliert zum Zeitpunkt dieser Endphase. Der Einzelpilot fliegt zuerst. Der macht sich da zuerst breit und blockiert da Raum. Und kann so auch andere Schiffe blocken, die da auch hinwollen. Kommen dann nicht in die Nähe. Und so verhindern, dass der Gegner Punkte bekommt und man selber bekommt die Punkte. Wäre eine Möglichkeit, weshalb ein INI-1er-Pilot aktuell auch mal besser oder teurer sein kann. Gibt es mit Sicherheit auch noch andere Meinungen, aber ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt. Das versuche ich mal zu untermauern. Ich nehme mal als weiteres Beispiel da die Gimmans Imperium, nehmen wir die TIE Fighter. Generische TIE Fighter. Der Academy-Pilot, der Einser, kostet 3 Punkte. Hat 3 Punkte Loadout-Wert und darf eine Modifikation mitnehmen. Ja, nett. Der Obsidian Squadron-Pilot, der INI-2er, kostet 2 Punkte und hat kein Loadout. Gut, die Loadout haben sie geopfert, weil INI-2, okay, aber ein ganzer Punkt weniger. Der 2 Punkte Lückenfüller von Imperium sozusagen. Auch der, wie gesagt, ist eigentlich theoretisch weniger sinnvoll nutzbar wie der Akademie-Pilot mit INI 1.
Ja, also es ist, wir hatten es ja schon gesagt, es ist an der einen oder anderen Stelle, kann man mit Sicherheit drüber streiten, es gibt auch verschiedene Meinungen. Ich denke zum Beispiel auch, wenn du einen kleineren INI-Wert mitnimmst, hast du mehr Möglichkeiten, deine kompletten Aktionen zu fliegen, weil wenn du natürlich reinbammst in den Gegner, kommen wir auch nachher nochmal kurz drauf zu sprechen, dann habe ich nur noch eine Option. Und das ist dann halt mein Stressfokus zu nehmen. Das kommen wir gleich nochmal zu, warum das
kann
so
vielleicht ist. Sein, weshalb aber die mittleren Innis aktuell etwas günstiger gehalten sind wie die höheren. Aber auch das ist wieder eine Glückssache. Man weiß ja auch nicht, gegen was man spielt. Ne? Eben, sprich, man kann gegen Listen mit hohen Innis spielen, mit niedrigen, bunte Mischung. Kann sich alles ergeben. Aber ganz ehrlich, wenn einem das Spiel für den gleichen Punktewert einen besseren Piloten anbietet, einfach nehmen, ist mein Tipp.
Eben, genau. Ja. Also vor allem, was ich jetzt auch ganz oft gehört habe, ist, ja, meine Liste, wenn ich sie so wie ich sie jetzt bauen würde, hätte ja in 2.0 300 Punkte gekostet. Also ich würde halt, ich rechne auch nicht mehr in D-Mark um. Also es ist so ein Thema für sich. Ich würde halt nicht den Vergleich ziehen, nur weil meine Liste, die ich jetzt baue, im Alten doch wesentlich mehr Punkte wert hat. Man merkt einfach, wie stark die Liste dann plötzlich ist. Und das war das Ziel von Anfang an, was AMG ja gesagt hat, macht eure Schiffe voll. Das war ja im Grunde das, was sie beim allerersten Livestream gesagt haben, wo sie ein bisschen da erklärt haben, wir wollen ein bisschen was an den Regeln ändern. Da war uns das ja hier noch gar nicht bewusst, dieses neue Bausystem. Aber nichtsdestotrotz haben sie gesagt, wir wollen, dass die Schiffe voll sind. Jeder soll im Grunde das mitnehmen. Deshalb hatten sie gesagt, im Ursprung gesagt, wir spielen jetzt, haben diese Road-Regel mit drin. Wir haben also keine Initiativ oder wir haben kein Inhibit mehr, sondern es geht jetzt nur noch aufs Maximum. Und genau das ist im Grunde, was jetzt ja auch passiert. Es ist genau das Gleiche, halt nur mit einer vorgegebenen oder mit einer neuen Art, die Ausrüstung auf Schiffe zu packen. Ich finde, also
vor allem die entscheidende Frage ist halt jetzt nicht mehr, hey, welche Ausrüstung lasse ich weg, damit ich einen Vorteil bekomme, sondern jetzt einfach nur die Frage, wie nutze ich meine Punkte mit welchen Upgrades bestmöglich aus, ne? Was automatisch dann auch wieder mehr Upgrades einbezieht. Weil jetzt schaut man über alles drüber, weil man manchmal denkt, hey, ich habe ja schon jetzt alles Sinnvolle mitgenommen, was ich so kenne. Ich habe aber immer noch Platz. Ja, dann nehme ich halt die Dinge auch noch mit, wo ich denke, das könnte vielleicht nur manchmal vorkommen, dass es gut ist oder nur gegen manche Gegner, aber ist egal. Mhm. Die Kosten sind ja schon bezahlt. Es entsteht mir kein Nachteil daraus, wenn ich das jetzt auch mitnehme. Dann nimmt man es halt einfach mal mit. Keine Ahnung, wenn zum Beispiel so ein Upgrade für 2 Punkte, einfach mal so als Klassiker, würde ich einfach mal sagen, Modifikation, Electronic Baffle heißt das Ding. Das ist während der Endphase, darfst du einen Schaden erleiden, um einen roten Token abzulegen. Finde ich ein super interessantes Ding. Ist sehr situativ.
Hm. Kann Nimmst du kaum.
Hättest du nie gekauft in 2.0. Ja. Oder vielleicht in irgendeinem Spezialfall bei irgendeinem Piloten wäre es vielleicht nett gewesen. Keine Ahnung, ja, um dir selbst Schaden zu machen oder so. Okay, aber zum Beispiel beim Quickdraw oder sowas, um nochmal einen Schuss zu machen. Aber nichtsdestotrotz, das ist so ein Ding, das packt man jetzt mal dazu. Wenn der Platz da ist und es keine besseren Alternativen gibt.
Ja. Vor allem ist diese Ausrüstung gar nicht mal so uninteressant, weil während der Endphase, du nimmst diesen Schaden, wenn du ein paar Schilde hast, super, dann tut dir das gar nicht so groß weh. Du bist vielleicht gerade in der Runde in deinen Gegner gebammt, hast deinen Stressfokus genommen und bist den dann los und kannst in der nächsten Runde dein normales, von mir aus, K-Turn fliegen oder sonstiges in der Richtung. Wäre eine Möglichkeit, wäre eine Mastermind. Plötzlich hat diese Upgrade-Karte einen ganz anderen Sinn. Also ich glaube, es gibt, und das ist so mein Fazit zum Ende dieses Quad-Billing-Systems, viele sind der Meinung, es wird irgendwann genau diesen Meta-Build geben. Es wird dieses eine Schiff geben, was immer so ausgestattet sein muss. Und das glaube ich nicht. Also vielleicht auf lange Sicht gesehen, wenn wir jetzt mal so ein Jahr lang diese 2.5-Regeln haben, dann wird es mit Sicherheit was geben, was man immer wieder regelmäßig sieht. Aber ich bin der Meinung, so ganz klar ist das nicht, dass wir diesen einen Bild haben. Ich glaube, hier kann man einfach auch mal Dinge ausprobieren, weil man mal einen Punkt über hat, weil man vielleicht mal statt einer Cluster-Rakete nimmst du vielleicht da mal, die Lenkraketen mit oder vielleicht von mir ist auch die Erschütterungsraketen, die ich sonst auch nie mitgenommen hätte vielleicht. Also man hat ja Möglichkeiten, kostet mal hier einen Punkt mehr, da einen Punkt weniger und irgendwie gleicht sich immer aus. Ich bin der Meinung, das ist eine sehr, sehr gute Variante, ist eine sehr, sehr gute Art, dieses Spiel neu zu erstellen. Und ich habe zu dem Squad-Building selber, ich habe viel Positives gehört, aber auch wiederum viel Negatives. Es gibt sich so ein bisschen die Waage. Die lauten Stimmen sind leider sehr negativ. Es gibt aber viele etwas leisere Stimmen, die einen sehr positiven Aspekt darin sehen. Ich persönlich finde es gut. Mir macht es Spaß. Ich habe selten so viel Spaß gehabt, Listen zu bauen. Also oder lang nicht mehr so viel Spaß gehabt, Listen zu bauen. Weil plötzlich habe ich gemerkt, wow, cool, meine ursprüngliche Liste habe ich irgendwann mal gespielt. Kann ich mir ausrüsten? Wow, der Wahnsinn. Ich finde es total toll.
Ja, ich finde auch, es bietet einfach deutlich mehr Möglichkeiten. Vor allen Dingen, es gibt wirklich viele spannende Details zu entdecken bei den Piloten. Nehmt euch die Zeit, schaut mal über die ganzen Listen, also Pilotenlisten drüber, schaut über die Upgrades drüber. Nehmt wirklich das PDF dazu, nicht unbedingt den Squad-Builder. Irgendwelche Squad-Builder, die zwar super sind, aber aus einem Grund, nehmt das PDF von AMG, schaut mal drüber, da seht ihr nämlich auf einen Blick die Piloten und die Upgrades. Schön in der Übersicht. Dann habt ihr direkt den Vergleich zwischen den Piloten. Seht ihr dort auf einen Blick. Und da gibt es wirklich absolut hier und da tolle Überraschungen, mit denen ihr nicht rechnet.
Das stimmt.
Absolut, ja. Absolut. Beispiel einfach mal, Beispiel ein TIE Interceptor, der Saber Squadron Ace, der Inifierer, der kann eine Rakete mitnehmen. Kein anderer Interceptor kann eine Rakete mitnehmen. Hey, Überraschung, ja? Oh, Entschuldigung, Nash Windrider auch. Ich nehme es zurück. Aber nichtsdestotrotz war vorher nicht möglich. Und diese Art von Überraschung bietet ganz neue Möglichkeiten des Listenbaus. Geben auch Schiffen in der Staffel eine neue Bedeutung, eine neue Rolle, die sie vorher nicht hatten. Ja. Auch hier als Beispiel einfach mal bei den Rebellen, nehmen wir den B-Wing. Der B-Wing hat jetzt einen Bombenslot. Das wird jetzt viele nicht glücklich machen, weil der hatte ihn in Kombination mit dem Systemslot. Sprich, Trajectory Simulator, wenn man möchte, kann der B-Wing jetzt bei den Rebellen mit Geschwindigkeit 5 nach vorne irgendwelche Bomben rausschmeißen. Macht mit Sicherheit den einen oder anderen Spieler unglücklich, sowas zu sehen, besonders wenn man dagegen spielt vielleicht, aber es geht. Bietet völlig neue Möglichkeiten und ein bisschen auch eine neue Rolle für den B-Wing oder einfach nur eine Verbesserung der bisher bestehenden Rolle. Wie gesagt, nehmt euch die Zeit, schaut drüber oder man findet Tech-Slots jetzt auch in anderen Fraktionen wie vorher. Auch da lasst euch überraschen, findet's raus. Ne? Was früher mal schlecht war, kann jetzt sehr oft auch mal richtig gut sein.
Ja, schaut mal in alte Staffeln rein, die ihr gebaut habt und baut und lasst die einfach mal.
Oder löscht alle eure Staffeln einfach mal.
Oder löscht sie alle,
könnt ihr auch machen. Bitte löscht sie einfach mal. Es ist toll. Macht es. Es ist wirklich, ihr verliert nichts. Vergesst die doch sowieso nicht. Ne? Jeder kennt seine alten, ollen Staffeln noch sowieso halb auswendig. Löscht mal alles, fangt mal bei Null an und guckt mal, was so passiert beim Leben. Und wenn ihr die alte Staffel versucht nachzubauen und nur dabei plötzlich merkt, oh, hups, ich habe hier noch mehr Optionen. Auch das eröffnet euch einen ganz neuen Horizont beim Staffelbau. Macht's mal tolle, viele Möglichkeiten. Einfach mal ein bisschen Spaß haben, damit wir rumbasteln. Gut, jetzt reicht's mal.
Das finde ich ist ein guter Abschluss zum Staffelbau. Lass uns zum nächsten Thema mal kommen. Und vielleicht möchte ich an dieser Stelle noch eins einwerfen, weil wir es zu Beginn vergessen haben. Wir hatten ja gesagt, ihr findet die ganzen Regeln über den Link, entweder hier in der Beschreibung oder den AMG-Link, den René zu Beginn gesagt hat. Dieses Regelwerk ist aktuell noch in Englisch. Wann das Ganze in Deutsch kommt, steht in den Sternen. Sind wir ehrlich, ich rechne nicht mal im März damit, es sei denn, irgendjemand setzt sich hin und macht das händisch. Ist nicht weiter tragisch, ist in Ordnung. Ist aber etwas, was vielleicht den einen oder anderen Spieler doch ein bisschen abschrecken könnte. Also trotzdem lasst euch da nicht irgendwie entmutigen, wenn ihr Fragen habt. Es gibt ja die verschiedenen Discords oder Facebook oder keine Ahnung. Viele haben auch direkt mit mir Kontakt. Einfach gerne mal fragen, wenn irgendwas unklar ist. Ansonsten, um dieses Squad-Building-Thema auch nochmal abzuschließen und auch diesen Zug wieder zu kriegen. Es gibt keinen offiziellen Squad-Builder von AMG mehr. Wird es nicht mehr geben. Es gibt von AMG aktuell nur die Listen. Wenn ihr Squad-Builder bauen oder haben wollt, yasb.app, also yasb.app als Webseite oder Launchbay Next. Das sind so die zwei, die gerade am weitesten fortgeschritten sind. Es gibt auch einen Android Squad Builder X-Wing Second Edition Squads Designer heißt der. Der hat jetzt auch ein extra Update bekommen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich finde auch Liste ist zu Beginn gar nicht mal so schlecht, weil man einfach einen ganz anderen Blick drauf hat. Nichtsdestotrotz, wenn ihr Squad Builder haben wollt, wartet nicht auf AMG, da kommt nichts mehr. Die haben das von Anfang an gesagt, wir machen da nichts mehr. Das bleibt an der Community hängen. Ich danke jedem Community-Mitglied, der sich da hingesetzt hat und das Ganze auch super schnell umgesetzt hat für diese großartige Arbeit, weil das hat echt Spaß gemacht, dann auch die erste Liste danach zu bauen. So viel aber nur dazu. Kommen wir jetzt mal zu den eigentlichen Regeln. René, ja, fangen wir mal an.
Was passiert so? Wie läuft das Ganze ab? Ganz kurz am Rand, wie gesagt, die Defizitpunkte hatten wir schon erwähnt. Wenn ihr die 20 Punkte nicht voll macht zu Beginn des Spiels, bekommt der Gegner die Differenz, was wahrscheinlich in den meisten Fällen allerhöchstens mal ein Punkt sein wird. Wie viel bewirkt so ein Punkt? Das ist ganz einfach. Wer zuerst 20 Punkte hat in diesem Spiel, was gewinnt das Spiel? Also sprich, entweder durch Zerstören des Gegners, komplette Staffel, sind auch 20 Punkte, ganz klar, ne? Oder eben auch sogenannten Missionspunkte. Das Zerstören des Schiffes heißt auch Missionspunkte mittlerweile. Allgemeiner neuer Begriff. In den Szenarien gibt es, über die wir später sprechen, werden auch noch besondere zusätzliche Punkte verteilt. Sprich, man kann auch gewinnen, ohne dass man das komplette gegnerische Team abräumt. Aber dazu später mehr Details. Fangen wir einfach mal an mit dem Setup. Da, wo das Spiel startet. Wir bauen auf. Aufbau, auch hier kennen wir schon diese Random Order After Dials, sprich nach dem Manöverrad setzen wird gewürfelt. Ich falle hier gerade falsch an. Fangen wir mal ganz vorne an. Wir würfeln einmal, wer zuerst aufbaut.
Wir würfeln für den Aufbau.
Wir würfeln für den Aufbau.
Das war hier falsch. Falsch geschrieben, aber so prinzipiell
ist dieser Gedanke. Nennen wir es einfach mal so. Der klassische Initiativwurf. Jede wirft drei Angriffswürfel. Hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Dann gibt es eine ganz simple Reihenfolge, die abhandelt, wer dann der Startspieler ist. Wer die meisten Grits hat, ist der Startspieler. Ist das gleich, wird geguckt, wer die meisten Fokusergebnisse hat. Ist auch das gleich, wird geguckt, wer die meisten Hit-Ergebnisse hat. Ist auch das gleich, wird einfach nochmal neu gewürfelt, um zu ermitteln, wer dann der Startspieler ist. Wie gesagt, wer den Wurf gewinnt, ist der Startspieler. Der darf sich nicht aussuchen, ob er es ist oder nicht. Nein, der ist dann der Startspieler und dieser Würfelwurf kann niemals in irgendeiner Weise modifiziert werden. Der ist fest. Punkt.
Genau.
So einfach.
In der Aufbauphase betrifft das natürlich erstmal nur, wer legt denn den ersten Stein, wer baut oder das erste Hindernis, wer baut das erste Schiff auf oder wer baut eventuell auch, wenn wir in die Szenarien gehen, den ersten Satelliten beispielsweise auf. Das ist klar. Man sollte jeder kennen, wie so eine Aufbauphase funktioniert. Ansonsten ändert sich da nichts weiter. Direkt nach der Aufbauphase in die Planungsphase. Also wir haben alles aufgebaut, die Schiffe stehen. Habe jetzt meine Manöver eingerichtet und jetzt kommt das, was wir gerade gesagt haben, Road, die neue Regel, die schon etwas länger auch bekannt ist. Heißt, nachdem das Manöver eingestellt worden ist und alle Manöverräder liegen, wird nochmal mit drei Würfeln geworfen. Gleiches Prinzip wie jetzt auch beim Aufbau. Crit vor Fokus vor Hit. Und dann entscheidet sich in diesem Wurf, wer für diese Runde First Player und wer Second Player ist. Auch dieser Wurf kann niemals nicht modifiziert werden. Alle Änderungen des Manövers können noch durchgeführt werden, bevor Würfel geworfen. Also sobald ein Würfel geworfen worden ist, klar, also ich meine, das braucht man nicht zu erzählen, dann darf ich nichts mehr ändern an meinem Rädchen, aber solange noch kein Würfel geworfen ist, kann ich immer noch mal sagen, vielleicht mache ich doch was anderes. Und das ist im Grunde die Planungsphase auch schon gewesen. Also das ist im Grunde auch nichts, was jetzt ganz neu ist. Das haben wir ja schon seit ein paar Monaten von AMG als Information vorliegen.
Ja, ansonsten in der Aktivierungsphase, was natürlich die, wie wir auch schon letztes Mal gesagt haben, somit die größte Änderung ist in die neuen Regeln mit den Bumps, wie man so schön im Slang sagt, sprich dem Überschneiden mit anderen Schiffen. Wenn man ein freundliches Schiff überschneidet, wird ein Angriffswürfel geworfen. Bei Hit oder Crit bekommt man einen Schaden, also sprich das Schiff, das sich bewegt hat. Dann darf man keine Aktion mehr durchführen, also sprich man überspringt die Phase des Aktionsdurchführens. Die Phase wird einfach besprungen. So. Überschneiden wir mit einem gegnerischen Schiff, darf man Focus- oder Calculate-Aktion ausführen, je nachdem, was man auf der Karte hat. Oder wenn man beides hat, darf man tatsächlich aussuchen, was davon. Das wird dann aber als rot behandelt. Also sprich, man kann es auch nur machen, wenn man nicht gestresst ist, weil man eben nach der Aktion Focus oder Calculate dann einen Stress bekommt. Danach überspringt man die normale Aktionsphase. Auch das ist soweit klar. Man darf auch in der weiteren Runde keine weitere Aktion durchführen. Auch das steht noch in den Regeln. Auch das kam jetzt neu überraschend hinzu. Also sprich, man wird auch nicht mehr koordiniert dann. Auch das geht nicht. Man kann nicht mehr koordiniert werden. Zum Beispiel, hey, da mach doch nochmal eine Fastrolle weg, jetzt stehst du besser. Nein, geht nicht mehr. Das heißt, auch das wird härter bestraft, den Gegner das Schiff reinzubumpen. Ja, wenn man theoretisch in mehrere Schiffe reinbumpen könnte, wird dann geguckt, welches das letzte Schiff ist, das man gebumpt wäre. Das zählt dann, wenn es natürlich jetzt unterschiedliche freundliche und gegnerische Schiffe sind, in die man bumpt, wird es immer so behandelt, als ob man in ein freundliches Schiff bumpt. Sprich, den Angriffswürfel werfen, bei Hit oder Crit erleidet man einen normalen Punkt Schaden.
Genau, heißt also wirklich in diesem Moment, ich lege beispielsweise eine 5er Reichweite 5 an und das letzte Schiff, in das ich bumpen würde, also ich kann es nicht richtig anlegen, aber das letzte Schiff, wenn ich mein Schiff ans Ende der Schablone legen würde, wäre ein freundliches Schiff. Ich komme aber gar nicht ran, weil ich nicht genug Platz habe und ich muss es trotzdem an ein feindliches Schiff anlegen, dann ist es wichtig, das freundliche Schiff, was ganz am Ende meiner Manöverschablone ist, das ist mein Bump-Ziel. Also egal, ob ich jetzt gegen 5 feindliche stoße, wenn ich theoretisch als letztes an freundliche gestoßen wäre, dann zählt diese Regel, ich muss werfen. Das ist natürlich auch nochmal neu, das kann einschneidend sein, das kann auch mal ein Problem werden, muss man ganz ehrlich gestehen.
Oder einfach so fliegen, dass man nicht bumpt und alles ist cool.
Idealfall. Ja. Genau. Wenn wir jetzt aus der Bewegungsphase, nach der Bewegungsphase in die Angriffsphase, in die Engagementphase kommen, dann gibt es hier auch eine gravierende Änderung. Und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit, nicht mehr nur, wie wir es früher kannten, in Range 1 bis 3 anzugreifen, sondern auch in Range 0. Das bedeutet, ich kann jetzt das Schiff, in das ich gebumpt bin, weil ich gerade blöd geflogen bin oder weil es einfach ungünstig war, Manöver falsch eingeschätzt, wie auch immer, dann steht mein Gegner in Range 0 und den kann ich angreifen. Hat ein Vor- als auch ein Nachteil. Nachteil zuerst, ich kriege natürlich keinen Bonus. Also ich kriege keinen Range 0 Bonus, weil Range 0 zählt einfach als Range 0. Das heißt, ich habe hier keinen zusätzlichen Würfel und sonstiges. Außer der Pilot oder die Crew oder sonstiges sagt das. Wir haben Captain Oikun hier in dem Fall als Beispiel in der Decimator. Der hat zum Beispiel in seinem erratierten Text drin stehen, dass ein Angriff in Range 0 wie Range 1 gewertet wird. Das heißt, der würde dann seinen zusätzlichen Angriffswürfel bekommen. Das finde ich ist eine ganz gute Sache. Ja, das wertet wieder den Euko natürlich auf. Ein Range 0 Angriff, und da kommt jetzt der Vorteil, kann natürlich durchgeführt werden. Super gut. Das ist der einzige Vorteil. Ich kann einen Range 0 Angriff machen. Ich kann also vielleicht nochmal einen Schaden irgendwie rauswerfen. Aber dieser Angriff kann nicht modifiziert werden. Es sei denn, ich bin ein Machtanwender. Wenn ich ein Machtanwender bin, kann ich meine Macht nutzen, um meinen Fokus normal zu treten. Man kennt es ja. Aber ich kann keine Zielerfassung ausgeben, ich kann keinen Standardfokus ausgeben, ich kann keinen Angriffswürfel hinzufügen, ich kann zum Beispiel auch mit Marksmanship nichts auf den Crit drehen, selbst wenn ich im Bullseye bin. Ich kann diesen Wurf sonst nicht weiter modifizieren. Nur mit der Macht. Ist das gut? Also du hattest gestern so eine Situation, da war das gar nicht so schlecht. Nee, du hast die gar nicht nutzen können, die Macht. Fällt mir dabei ein. Du wolltest sie nutzen, aber du hast keine mehr gehabt.
Ja, dem einen Mal, aber das war auch dann nicht so spannend am Ende. Also es kam einmal vor, dass wir dann Bump hatten auf 0. Tatsächlich, ja. Ich glaube, viel mehr Bumps gab es auch gar nicht.
Nee,
ich war, glaube ich, der Einzige. Ne? Da hat dann Ahsoka Tano hat dann den Marek Steel, den Zetik Strom, eins von den beiden, blockt. Ja, der Angriff Reichweite 0 war dann, glaube ich, erfolgreich. Erfolglos mit 2 Würfeln. Ja,
auf beiden Seiten. Also.
War nicht so spannend. das ist wirklich nur so eine Sache, wenn nichts geht, macht man halt das. Was vielleicht interessant ist, der Verteidiger darf ihn durch seine Würfel modifizieren. Das ist aber das Einzige, was bei dem kompletten Angriff und Verteidigungswurf modifiziert werden darf, ist nur der Verteidiger darf seine eigenen Verteidigungswürfel modifizieren. Ende. Das war's. Ausnahme ist, wie gesagt, Machtanwender, die dürfen auch im Angriff halt die Fokusergebnisse mit Macht ausgeben auf Hit drehen, das ist erlaubt. Und ansonsten nur, wenn halt irgendein Pilot oder eine Upgrade das speziell wirklich sagt, hey, auf Reichweite 0 darfst du irgendwas Tolles machen. Ansonsten geht das nicht. Um noch, ja, an meiner Stelle noch ein kurzes bisschen Klarheit zu schaffen. Im Regelwerk werdet ihr einen Fehler finden bei dem Punkt. Nämlich steht dort drin, dass man auf Reichweite an Null nicht angreifen kann. Aber direkt danach kommen nämlich alle, das ist der exakte Wortlaut aus dem alten Regelwerk. Direkt danach kommen die neuen Regeln, wo steht, hey, auf Reichweite 0 angreifen geht. Ja, du bekommst keinen Bonus für Reichweite 1. Nein, du darfst nicht modifizieren und. Also bitte ignoriert diesen einen Satz, wo drin steht, man darf nicht auf Reichweite 0 angreifen. Dann stimmt auch der ganze Absatz wieder und macht schlüssig Sinn.
Vielleicht noch ein abschließender Part zu dieser Angriffsphase. Wenn ich angreife in einem Range 0, dann kann ich auch die Verteidigungswürfe meines Gegners nicht modifizieren. Man kennt es ja, wenn ich zum Beispiel Crackshot habe als Beispiel. Wenn ich im Bullseye stehe, kann ich ein Evade auf eine Leerseite drehen. Ich glaube, so war das bei Crackshot. Das funktioniert. Nee,
es negiert den Würfel.
Oder es negiert den kompletten Wurf.
Nein, den Würfel. Das Ergebnis. Ein ausweichendes Ergebnis
Würfel negiert. Genau.
Fällt weg.
Kann ich aber nicht machen. Kann ich in dem Fall nicht machen. Ich darf als Angreifer in Range 0 auch die Verteidigungswürfel meines Gegners nicht verändern. Das ist auch noch wichtig. Das heißt also, ein Range 0 Angriff ist prinzipiell ziemlich beschissen. Aber er kann halt stattfinden.
Ist halt eine reine Glückssache. Mit einer schlechten Chance, weil der Verteidiger einfach einen Vorteil hat der Modifikation. Und es ist wirklich so besser als nix, aber nahezu jeder andere Schuss ist zu bevorzugen.
Definitiv. Also wir hatten ein, zwei Situationen, wo ich gerne einen Range 0 Angriff gemacht hätte, weil du hattest nur noch eine Hülle, das war bei unserem vorletzten Spiel, hat leider dann auch nicht funktioniert, aber ich hatte zumindest die Chance. Ich habe den Bump bevorzugt, weil ich wusste, egal was ich jetzt mache, der steht da, ich muss irgendwas tun. Für sowas ist es ideal. Aber ich kann halt, und das ist auch etwas, das ist auch ein ganz großer Nachteil, also zumindest sehen das viele als Nachteil, ich kann den Bump nicht mehr als nicht mehr so klassisch als taktisches Mittel verwenden. Ich kann also nicht mehr sagen, ich habe nur noch eine Hülle, ich bumpe jetzt mal rein, damit der mich nicht angreift.
Ach so, das ja zum Selbstschutz, sage ich mal, ja.
Zum Selbstschutz,
genau. Prinzipiell an sich finde ich das Blocken, nenne ich es jetzt, sage ich jetzt mal, immer noch ein super taktisches Mittel. Finde ich immer noch stark. Immer mit niedrigen Ini-Piloten, einem mit einem hohen Wert, mit einer höheren Ini zu blocken, weil hier ist auch dann die Initiativwurf völlig irrelevant. Man weiß, man hat eine niedrige Ini. Da ist der höhere Pilot und man kann erahnen oder hofft, er fliegt dahin, hey, ich versuche 10 zu blockieren, ist immer noch ein super taktisches Mittel und was sich immer lohnt in meinen Augen, super Taktik. In vielen Fällen, ne?
Ja. Ich glaube, hier, man hat ja auch im Vorfeld schon gesagt, das Ziel ist, viele Würfel zu werfen. Das war ja so ein bisschen das Credo aus dem AMG-Stream vor ein paar Monaten.
Muss ja Würfel
werfen ist toll.
Passieren im Spiel. Wenn nicht gewürfelt wird, passiert auch nichts. Dann wird's langweilig, ne?
Irgendwann also, schon,
richtig. Es ist nicht schlimm, wenn mal einmal eine Runde weniger gewürfelt wird, weil man halt einen taktischen Zug vorhat. Aber wenn es halt wirklich über Runden hinweg geht und man nur um sich rumschleicht, nein, das macht keinen Spaß. Das macht einmal vielleicht Spaß, wenn man es probiert hat. Und wenn es das Serie wiederholt, dann wird das irgendwann eintönig und langweilig. Und deshalb gibt es dann auch die Szenarien, zu denen wir bald kommen, die den Angriff ein bisschen mehr belohnen, sag ich mal. Oder auch provozieren, dass man angreift.
Genau. Schließen wir aber vielleicht einfach dieses Szenario oder diesen Punkt während des Spiels, Aufbauphase, Planungsphase, Bewegungsphase, Angriffsphase, Endphase. Schließen wir das kurz ab. Wir werden es gleich nochmal ergänzen, denn in der Endphase ändert sich natürlich auch was. Je nach Szenario werden hier Siegpunkte verteilt, auf die wir dann gleich auch wirklich nochmal eingehen, was wir schon seit ungefähr einer halben Stunde erzählen.
Genau.
Okay. Kommen wir aber vielleicht zu den allgemeinen Änderungen, bevor das jetzt haben wir quasi so ein Spiel mal durchgeguckt. Was hat sich so verändert? Schauen wir nochmal, was hat sich denn als allgemein noch verändert? Ich denke, da fangen wir vielleicht mit dem Thema Zeit an. Dann gehen wir auf die Spielmodi ein, Missionspunkte und gucken nochmal in die Hindernisse, weil da gab es ja auch ein paar Änderungen. Mach ganz kurz die Zeit, weil das ist jetzt so das einfachste Thema. Wir werden weiterhin die 75 Minuten als einen der Indikatoren haben, aber zusätzlich, das wussten wir auch schon im Vorfeld, wird das Spiel jetzt in Zukunft über 12 Runden gespielt werden. Es wird empfohlen, wahrscheinlich, weil jeder zu viele davon hat, Charge-Marker als Zählmittel zu verwenden. Genau, und zu Beginn jeder Runde wird natürlich dann im Beispiel jetzt mit den Charge-Markern ein Charge auf inaktiv gestellt, damit man weiß, wie viele Runden man gespielt hat. Nach der 12. Runde wird das Spiel beendet, unabhängig davon, wie viele Schiffe noch auf dem Feld sind, ob Missionsziele abgearbeitet sind oder nicht. Wenn alle Schiffe in einem Spiel zerstört worden sind, ist das Spiel natürlich auch beendet. Das ist ein ganz klares Ding. Und theoretisch, das wird im Casual Game so sein, könnte man sich natürlich auf längere bis zu 15 Runden oder auf kürzere bis zu 12 Runden auch einigen. 9 Runden, Entschuldigung, 12 ist ja das normale Minimum. Genau, also das ist so, das finde ich persönlich ist auch eine der sinnvollsten Varianten. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, wir hatten jetzt die Spiele, die wir hatten, sind nie über die Runden gegangen. Also wir haben
auch nicht über die Zeit.
Auch nicht über
die
Zeit.
Es gab also immer 6 Runden gespielt, da war ein Spiel zu Ende, und einmal 7 Runden. Einmal, glaube ich, nach einer Stunde, und das andere, obwohl wir da auch schon eigentlich länger gebraucht haben dran. Nee, das eine ging in die Zeit. Es waren 6 Runden oder 7, die gingen in die Zeit, tatsächlich. Und das andere war nach 6 oder 7 Runden einfach fertig. Und wir waren nicht am Ende der Zeit. Da war noch auf jeden Fall, glaube ich, eine Viertelstunde, 20 Minuten Luft gewesen da oben.
Richtig,
genau. Trotzdem war das Spiel zu Ende. Aber auch dazu gleich mehr.
Genau.
Naja, wie gesagt, das mit dem das Standardspiel 12 Runden ist eigentlich ein super, super Zeitlimit, auch die 12 Runden. Wenn man wirklich wenige Schiffe auf dem Feld hat, aber wenige Schiffe, wir haben es vorhin nicht erwähnt, die alte Staffel war ja 2 bis 8 Schiffe, Entschuldigung, die neue Staffel ist mindestens 3 bis maximal 8 Schiffe. Auch das eine wichtige Änderung, bitte beachten beim Staffelbau. 2 Schifflisten gibt es nicht mehr, weil die sind in Szenarios schlecht. Deshalb haben wir gesagt, nee, ihr müsst jetzt 3 nehmen. Von Punkten her habt ihr genug Luft, um 2 dicke Schiffe mit viel Ausrüstung plus noch irgendein Spielzeug dabei. Es reicht. Ja, wie gesagt, Zeitlimit. Ansonsten zum Thema Spielmodi. Was gibt's aktuell? Es gibt Begrenzungen und Einschränkungen, aber die sind noch nicht wirklich so spannend, dass ich jetzt groß drauf eingehen möchte. Liste gibt es noch gar nicht. Es gibt nur eine Bannliste. Diese Bannliste ist aber auch nur spannend für einen der beiden Spielmodi, die es aktuell gibt. Das eine ist der Extended Mode. Das bedeutet, mach was du willst. Alle Upgrades, die es in diesem Spiel gibt, und jedes Schiff ist alles erlaubt. Das ist das alte Spiel, Wilder Westen, alles ist erlaubt. Der zweite Modus, der aber zum gängigen Modus wird, was auch der Name sagt, nämlich das Standardspiel, der Standardmodus. Das wird der Modus sein, in dem auch die offiziellen AMG-Turniere veranstaltet werden. Zumindest die großen, sowas wie ein Worlds Qualifier oder wie auch immer die anderen Turnierformate dann noch heißen werden. Alles das wird laut AMG im Standardformat beginnen. Was ist im Standardformat alles drin? Da sollten wir nochmal kurz drauf eingehen. Im Standardformat sind alle Schiffe drin, deren Modell und Karten irgendwo in 2.0 existieren bzw. veröffentlicht wurden. Also Modell und Schiffskarten. Wenn es nur eins von beiden gibt, sagen wir mal als Beispiel, also es gibt jetzt zum Beispiel das Gunboard, klassische imperiale Gunboard, da gibt es die Karten, aber das Modell wurde in 2.0 nie veröffentlicht, von daher ist es nicht im Standardspiel drin. Was ist noch zum Beispiel drin? Einfach zur Erklärung, ein HWK für Rebellen. Der HWK für Rebellen gab es nie als Modell zu kaufen, aber es gibt den bei der Scum-Fraktion zu kaufen, aber es gibt die Karten im Conversion-Kit, folglich gibt es Modell und die Karten, also kann man bei den Rebellen auch den HWK spielen. Wo ihr das alles schön aufgeschlüsselt seht, ist natürlich die Schiffspunkteliste. Auch da steht dahinter Standard und Extended. Findet jeweils ein Ja oder Nein. Da habt ihr nochmal Übersicht, was in welchem Spielsystem drin ist. Aber auch hier, Überraschung, müsst ihr manchmal gucken. Auch wenn der Nein steht bei manchen für Standardspiel, bei manchen steht auch gebannt drin. Das heißt, der wird nie seinen Weg irgendwie da reinfinden, weil da gibt es Modell und Karte. Bei denen steht gebannt drin. Gibt es aber nur wenige.
Also aktuelles Beispiel wäre zumindest Hera Syndulla in der VCX-100, die ist komplett gebannt. So.
Warum ist sie gebannt? Ist das Wichtige hier, weil die Hera hat einfach eine Fähigkeit, wie sie das Manöverrad nach dem Aufdecken nochmal verändern kann. Und alles, was das Manöverrad nach dem Aufdecken nochmal verändert, an Upgrades oder Piloten, wurden alle kategorisch gebannt, weil, wie hat MG so schön gesagt, das Manöverrad ist heilig. Wenn es was gestellt ist, ist gestellt. Das ist die Seele und der Kern des Spiels und das muss bleiben, wie es ist. Finde ich persönlich auch gut, auch wenn es ein paar Sachen rausnimmt. Aber es sorgt einfach für eine gesundere Balance und macht auch den Entwicklern das Balancing viel, viel leichter. Muss man auch ganz klar sagen.
Vielleicht ganz kurz noch zu diesen Schiffen. Man hört immer wieder, einfach nur damit man es auch zuordnen kann, Blackbox-Releases. Also wenn man das irgendwo liest, nur wenn Blackbox-Release oder keine Ahnung, sowas in der Richtung, das bedeutet halt alles wirklich 2.0-Release. Dass die kommen in diesen schönen schwarzen Verpackungen oder in diesen schönen schwarzen Blister. Das wäre einfach Blackbox. Das heißt, alles, was in der Blackbox released wurde, was also dann 2.0 ist. Einzige Ausnahme wäre in dem Fall die Renegades von Saw Gerrera und was war
der Reaper?
Das an der Reaper, genau,
Kai
der
Reaper, genau.
Das sind die quasi ins die ja als Welle 0 bekannt sind, weil sie mit 2. also mit in 1.0 noch rausgekommen sind, aber für 2.0 schon spielbar waren, weil die Karten schon mit drin waren. Das ist die einzige Ausnahme, die es nicht in der Blackbox gibt, zumindest noch nicht. Man sagt aktuell, man plant natürlich jedes Schiff, was es aktuell gibt auf dem Markt, auch noch in so einer Blackbox zu releasen. Heißt es jetzt abwarten? Müssen wir jetzt mal gucken, wann
da was passiert. Gehen ein paar Tage ins Land. Aber es haben auf jeden Fall gesagt, sie wollen einfach die Schiffe, die noch nicht drin sind, auf jeden Fall nachziehen, weil da gibt es ja noch ganz wichtige Sachen, die auch absolut ganz weit oben auf der Liste stehen, sowas wie ein TIE Bomber oder ein Lambda Shuttle. Das sind einfach auch ganz wichtige Schiffe aus den alten Trilogien, aus den Filmen. Und da haben sie gesagt, die müssen auch ganz zeitnah rein ins Spiel und werden jetzt auch noch irgendwann nachgeschoben.
Ja, bitte, bitte. Gerade Lambda. Ich möchte
einen
Lambda.
Wie gesagt, also mein Tipp ist, wenn ihr da spielen wollt, Interesse habt, an Turnieren teilzunehmen, gerade an den großen offiziellen Turnieren teilzunehmen, schießt euch auf das Standardformat ein, schaut, dass ihr dort euch ein paar Listen baut, weil das wird so das Gängigste überall sein. Wer einfach sagt, mir egal, ich habe einfach nur Bock daheim irgendwas zu zocken und sowas und ich will all mein Zeugs benutzen, dann spielt da einfach Extended, wo alles erlaubt ist. Wie gesagt, offizielle Turniere, wahrscheinlich nahezu ausschließlich Standard, ist mitzurechnen. Mhm. Ansonsten Extended heißt, ich mache, was ich will.
Genau. Dann haben wir uns jetzt ein paar Mal angesprochen schon. Jetzt sprechen wir auch mal wirklich drüber, dieses Thema Missionspunkte. Es gibt einen neuen Zählindikator, wie oder wann ich ein Spiel gewinnen kann. Und das sind diese schon angesprochenen Missionspunkte. Die kann ich durch verschiedene Dinge erreichen. Wir hatten vorhin vom Differenzwert gesprochen. Wenn also mein Gegner eine Liste gebaut hat, die nur 19 Punkte wert ist und nicht 20, dann bekomme ich diesen einen Punkt direkt zu Beginn des Spiels als Siegpunkt. Ja, das heißt, ich bin meinem Ziel zu Beginn einfach schon näher. Ein weiterer Punkt ist, wenn ich ein gegnerisches Schiff im Laufe des Spiels also inklusive aller Upgrades, Schild, Hülle, Upgrades, wie auch immer, auf die Hälfte oder weniger runtergeschossen habe, dann bekomme ich just in diesem Moment, da müssten wir vielleicht aber auch nochmal differenzieren, je nach Szenario, auch die halben Punkte des Schiffs direkt. Diese halben Punkte werden im Übrigen dann auch aufgerundet. Also es gibt also keine anderthalb Punkte, sondern kriegst halt entsprechend deine 2 Punkte im Zweifel. Wird das Schiff vollständig zerstört, bekomme ich natürlich nach Zerstörung auch die restlichen Punkte, um den kompletten Schiffswert zu erhalten. Komme ich jetzt bei einer Gauntlet zum Beispiel, kostet in allen Fällen 7 Punkte. Habe ich sie halb runter, kriege ich meine 3,5 Punkte zum Ende. Wenn ich sie zerstört hätte, bekomme ich dann die restlichen 3,5 und habe dann meine 7 Punkte als Siegpunkte da liegen. Wunderschön. Natürlich, ganz klar, auch, es wurde nochmal explizit angesprochen oder angegeben in dem Regelwerk, gibt ein Spieler auf, warum auch immer, gelten alle seine Schiffe als zerstört, also ein vollständiger Sieg, 20 Punkte. Und die Szenarien, die werden wir auch gleich nochmal kurz ansprechen, dort gibt es dann spezifischere Siegbedingungen, zum Beispiel gibt es da, ja, Fliege, wir hatten es gesagt, Satellite Array, fliege da im Feld dieser Satelliten rum, dann kriegst du zu jeder Endphase einen Siegpunkt, wenn die Regel auch entsprechend erfüllt ist. Da müssen wir jetzt nochmal im genauen Fall drüber sprechen. Aber das ist jetzt etwas, was das Spiel, zumindest in meinen Augen, auch ein bisschen angenehmer macht. Also es geht weit schneller von der Hand, muss man sagen. So ein Spiel kann wesentlich schneller sein, je nachdem, wie ich drauf bin. In unserem ersten Testspiel war René eher so, ist vorsichtig geflogen, hat sich eher so auf die Satelliten eingeschossen und ich habe mich auf ihn eingeschossen. Und das war für mich kein Vorteil, es war für mich eher ein Nachteil, weil während er in jeder Runde Punkte kassiert hat, habe ich halt versucht, ein Schiff abzuschießen oder vielleicht auch mal ein zweites. Und hab das halt dann irgendwann auch bekommen, aber dann war es eigentlich schon zu spät, weil dann war es relativ schnell so, dass René dann seine Zielpunkte erreicht hat und das Spiel dann eine Viertelstunde vor Ende und auch weit vor Ende der 12 Runden beendet hatte. Von daher, es ist halt eine neue Spielweise, die zumindest die Szenarien dann auch entsprechend mitbringen.
Ja, wollen wir schon über die einzelnen Szenarien jetzt sprechen?
Ja, vielleicht macht's Sinn.
Okay.
Ja, ich denke
das. Szenarien, wie gesagt, findet ihr auch in einem PDF. Das sind 4 Stück. Und wir sprechen einfach mal kurz über die Szenarien in der Reihenfolge, wie sie auch in dem PDF vorkommen. Und zwar das allererste war das Assault on the Satellite Array, sprich, nennt es einfach mal Angriff auf den Satelliten, das Satellitennetzwerk, wie auch immer. Mhm. Was jetzt dort gemacht wird, es gibt ein neues Tokens. Die Tokens findet ihr am Ende von diesem PDF zum Ausdrucken. Oder falls ihr die Epic-Sachen gekauft habt, sind dort auch schon diese Tokens mit drin. Das heißt, ihr könnt diese nutzen. Zumindest die
Siegpunkte.
Und auch die Satelliten. Die sind auch
drin. Ich habe sie nicht gefunden bei mir, muss ich zugeben.
Man kann sie auch einfach sich ausdrucken und verwenden, auf ein Stück Pappe kleben, ausschneiden, was okay ist. Oder auf Thingiverse gibt es die zum... Wenn ihr einen 3D-Drucker habt oder irgendeinen kennt, der einen hat, lassen sich die Dinger total easy ausdrucken. Auch da findet ihr die ganz gut. Einfach Xing 2.5 mal eingeben, da findet ihr die Sachen. Das ist auch, die sind gut gemacht, die sind schon richtig skaliert.
Ja, wie gesagt,
Kleinigkeit,
sich das irgendwie
zu erstellen, wird eine Kleinigkeit sein. Die brauchen wir jetzt einfach mal für diese Szenarien. Genau. Ja, wie gesagt, diese Szenarien, Beispiel ist das Assault on the Satellite Array, da gibt es 5 Satelliten, da gibt es auch eine festgelegte Reihenfolge, wie die Dinger platziert werden. Auch hier wird wieder nach der Initiative gewürfelt. Der erste kommt immer genau in die Mitte, der wird auch schon vorab gelegt und dann wird wieder abwechselnd nach Initiative die restlichen 4 Satelliten platziert. Dann gibt es natürlich entsprechende Abstandsregeln, wie die voneinander liegen müssen. Kennt man ja vom Hindernisse platzieren. Und wenn die liegen, werden danach die Hindernisse platziert. Nach ganz normalen Regeln, außer dass sie nicht die Satelliten überschneiden dürfen. Das ist alles. Mhm. Da gehen wir jetzt nicht genau darauf ein, was in welcher Reichweite wovon liegen muss.
Nee,
ist kein Hexenwerk, ist total leicht nachzulesen. Spannender ist es jetzt natürlich, wie bekomme ich meine Punkte? So, und zwar ist immer zu Beginn der Endphase werden die Punkte vergeben. Ja, jeder Spieler erhält zu Beginn der Endphase einen Missionspunkt für jeden Satelliten, der kontrolliert. So, wann kontrolliert so ein Spieler einen Satelliten? Wenn er mehr Schiffe in Reichweite 0 bis 1 vom Satelliten hat, wie der gegnerische Spieler. Recht leicht zu bemessen, wichtig hier zu bedenken, mittlere und große Bases zählen als 2 Schiffe.
Hm, ja? Hab ich gestern ganz schön geärgert.
Ja, der HWK war da ein bisschen ätzend, wenn er immer doppelt gezählt hat.
Nee, der ARK 70.
Der ALC, meine ich ja, Entschuldigung, der ARK, genau, ich habe ja Republik gespielt. ups, fällt mir jetzt ein. Wie gesagt, ist dann einfach nochmal eine nette Sache mit einer mittleren oder großen Base, die vielleicht ein bisschen unbeweglicher ist. Aber wenn man sich da mal nochmal so in die Nähe von so einem Satelliten begibt, kann man da leicht nochmal das Zünglein an der Waage sein und so nochmal einen zusätzlichen Punkt bekommen oder einfach nur einen Gleichstand herbeiführen und verhindern, dass der Gegner einen Punkt kriegt. Ja. Ansonsten, was auch noch Punkte gibt, ist, wenn man ein gegnerisches Schiff komplett zerstört, dann bekommt man die normalen Punktekosten, die dieses Schiff auch in der Liste kostet. Für halbe Schiffe gibt es keine Punkte in diesem Szenario.
Genau. Ganz wichtig.
Ultimativ wichtig. So. Siegesbedingung bei einem Szenario. Was passiert? Endphase. Ein Spieler ist alleine auf dem Spielfeld, sprich, die gegnerischen Schiffe sind alle vernichtet, hat der gewonnen. Auch ganz klar. Sprich, man kann einfach den Gegner komplett abschießen. Auch das führt in der Regel immer zum Sieg. Ansonsten in der Endphase, wenn ein Gegner 20 oder mehr Missionspunkte hat, hat dieser Spieler gewonnen. Das Spiel endet auch nach 12 Runden. Wie gesagt, wenn das Spiel endet, jeder hat noch ein Schiff drauf, gewinnt der mit den meisten Missionspunkten. Sprich, das Spiel ist rum, die 12 Runden sind rum oder es geht in die Zeit. Einer hat 15 Punkte, der andere 14, gewinnt der mit 15 Punkten. Auch das ist klar.
Ja.
Ja. Ansonsten das war es auch schon zu diesem Szenario. Das war auch das erste, das wir gespielt haben. Ganz allgemein meine Meinung zum Szenario, das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es ist ein bisschen also ganz anderes Taktieren wie das klassische Dogfight-Szenario. Man hat einfach, klar, man kann den Gegner abschießen, was ein Vorteil ist, aber man kann sich überlegen, verwende ich jetzt Zeit drauf, dieses schwer abzuschießende Schiff da zu jagen, oder fliege ich lieber zu so einem Satelliten und gucke, dass ich da nochmal einen Punkt raushole. Das ist die Entscheidung, die so einen ständig dann irgendwie verfolgt, ne? Wo man abwägen muss, hey, versuche ich jetzt mehr Satelliten zu besetzen, sage ich jetzt mal, zu kontrollieren, oder befasse ich mich lieber mit dem Gegner. Und entsprechend kann man seine Staffel natürlich auch dann auslegen. Habe ich eher bewegliche Schiffe, die schnell irgendwo hinkommen, oder große Schiffe, die langsam sind und dann zum Beispiel auch mal stehen bleiben können, um so zwei Runden hintereinander in dem Bereich drin zu bleiben. Das sind alles so Fragen, die jetzt auch den Staffelbau da nachhaltig verändern.
Also es ist, also man merkt halt schon, also man würde jetzt gerade in diesem Szenario davon ausgehen, dass ja ein Schwarm wahrscheinlich sehr viel vorteilhafter ist, weil ich mehr Schiffe habe, um dann diese Satelliten einzunehmen und dann vielleicht ja mit einer Dreischiffliste, mit zwei großen Schiffen und einem kleinen, vielleicht gar nicht so gut hinterherkomme. Und deshalb haben sie hier halt schon gesagt, Medium oder großes Schiff, René sagte es ja auch schon, zählt wie zwei. Somit ist, wenn ich da stehe oder ich habe vielleicht dann noch beide großen Schiffe da, habe ich im Grunde vier Punkte, die für mich zählen. Und wenn der Gegner jetzt irgendwie nur drei Schiffe da stehen hat, die eine kleine Base haben, habe ich halt diesen Punkt für mich eingenommen für diese Runde. Ich finde es auch, also ich fand es sehr, sehr interessant, weil es ein komplett neues Spiel ergeben hat. Und ich finde auch, und das muss ich hier ganz klar sagen, ist, was ich ganz oft jetzt auch gehört und auch gelesen habe, ist, dass es das Spiel kaputt machen würde. Es wäre nicht mehr dieses klassische Dogfight. Das ist richtig. Das ist es nicht mehr. Aber man kann es immer noch machen. Man kann immer noch ein Dogfight draus machen. Es ist ja, es kommt darauf an, was ich machen möchte. Ich habe jetzt für mich entschieden gehabt in diesem ersten Spiel gegen dich. Ich möchte draufgehen. Ich möchte dich beschießen. Ich möchte also nicht diese Satelliten einsammeln. Das war mein Fehler. Ja, das hätte ich machen können. Ich kann auch während meines Spiels selber merken, wenn ich merke, okay, jetzt bin ich soweit, habe jetzt gewisse Anzahl an Punkten, jetzt gehe ich plötzlich in den Angriff. Ja, oder ich versuche, einen guten Schuss abzusetzen, wenn er gerade irgendwie sich, wenn es irgendwie machbar ist. Ich kann also sehr defensiv spielen, ich kann aber auch sehr offensiv spielen. Im Endeffekt kann ich mit beiden Varianten gewinnen. Es gibt also nicht das Beste, das vom Besten. Jede Staffel ist für ein anderes Szenario vielleicht besser ausgestattet, das ist klar. Aber letzten Endes ist es ja immer genau das Gleiche. Ich kann nicht diese 100%-Liste haben. Es gibt immer einen guten Konter gegen eine Liste. Das ist immer schon so gewesen. Und jetzt habe ich mit den Szenarien halt eventuell noch einen zusätzlichen zweiten Konter, der vielleicht gegen meine Liste geht. Ich weiß es nicht. Also ich finde es nicht schlecht. Weniger Spaß gemacht hat mir dann zum Beispiel das Chance Engagement, hatten wir gestern.
Ja, genau. Zu dem kommen wir jetzt auch einfach am besten mal. Das zweite Szenario, das Chance Engagement, man sagt zumindest, das ist das, was am nächsten am klassischen Dogfight dran ist. Hier hat man nur einen Satellit. Der kommt auch genau in die Mitte, wird dort fest platziert. Ansonsten werden ganz normal die Hindernisse verteilt, so wie man es gewohnt ist. Was hier noch... das Scoring, wie werden die Punkte hier ermittelt? Ende der Runde, also sprich Beginn der Endphase, einer der Spieler einen Missionspunkt, der diesen einen Satelliten in der Mitte kontrolliert. Und zwar kontrolliert der den Satelliten, der die meisten Schiffe in Reichweite 0 bis 2 in diesem Falle um diesen Satelliten hat. Auch hier gilt natürlich wieder mittlere, große Base, zählt doppelt und so weiter. Was hier natürlich hinzukommt, ist, wenn man ein Schiff halb hat, ne? Also halbe Punkte, wenn man ein Schiff beschädigt hat, Hälfte von Hülle und Schilde sind weg, bekommt man hier die halben Punkte, wenn man das Ganze schiebt, die ganzen, so wie man es aus dem klassischen Dogfight auch gewohnt ist.
Genau.
Das ist auch noch eine spannende Sache, ansonsten wie gesagt, wenn das Schiff vom Feld fliegt, auch natürlich, auch klar, ja.
Also das Szenario kam, du hast es gerade schon richtig gesagt, ja, dem eigentlichen Spiel, also diesem normalen Standardspiel, wie wir es aus 2.0 kennen, ja, am nächsten. Nichtsdestotrotz, das habe ich gestern so gemerkt, habe ich diesen Eindruck gehabt, ich muss unbedingt in diese Mitte fliegen. Also du hättest diesen Satelliten in der Mitte komplett auslassen können. Es hätte keinen gestört. Du hättest einfach dein normales Spiel machen können. Es wäre absolut in Ordnung gewesen. Aber alleine schon beim Aufbau habe ich da mir bei dir auch gemerkt, haben wir diesen Satelliten total in den Fokus genommen. Und das ist ja so eine Denke. Ich glaube, das ist total spannend, weil jeder da unterschiedlich auch an die Sache rangeht. Also wir waren beide gestern relativ gleich am Denken. Aber ich glaube letzten Endes, das kann vielleicht auch echt Spaß machen, wenn man halt diesen Gedanken los wird. Und würde das gerne auch nochmal versuchen mit dem Chance Engagement, nur weil es das Satellite Array Ding fand ich halt irgendwie, hat mir mehr Spaß gemacht. Also keine Ahnung warum, vielleicht einfach, weil ich ein bisschen mehr fliegen konnte, ein bisschen mehr ausprobieren konnte, weil du vielleicht auch anders geflogen bist. Kann ja mehrere Gründe haben, ich weiß es nicht. Also
klar, es war auf jeden Fall
neues. Ich find's nicht schlecht.
Ja, also ich sag mal, es war auf jeden Fall komplett neue Erfahrung, das erste Szenario, ja, das mit den mit den fünf Satelliten. Man ist völlig anders rangegangen. Ich bin auch bewusst so gestartet im Szenario, dass ich am Anfang schnellstmöglich möglichst viele Satelliten besetzt habe, nämlich 3 Stück gleich am Anfang, um so mir direkt auch 3 Punkte zu sichern.
Und auch, das hast du auch, glaube ich, fast zwei Runden lang durchgehalten, dass du die besetzen konntest.
Ja, und der vierte links oben der Ecke mit Anakin Vollgas und hingeboostet.
Ja.
Auch dort bin ich sehr schnell hingegangen, habe da auch mit Anakin 2 Runden verbracht tatsächlich. Bevor ich auch nur überlegt, nee, oder 3 Runden, glaube ich, war raus gewesen, bevor ich nur erwägt habe, mit ihm anzugreifen. Ne?
Ja.
Also ich habe ihn wirklich lange rausgehalten aus dem Gefecht, einfach weil es für mich safe war, so in Ruhe Punkte einzusammeln, was dann einfach einen gesunden Vorsprung gebracht hat. Ne? Ich glaube, dann irgendwann mit 6-1 geführt, weil ich mich einfach dem Gegner ein bisschen auch entzogen habe, aber nicht so weit entzogen habe, dass ich vor ihm weggeflogen bin. Nein, ich war an festen Punkten, an diesen Satelliten und dadurch auch prinzipiell war ich eigentlich ein bisschen vorhersehbar auch. Also das, in Anführungsstrichen das vorhersehbar, ne? Ein bisschen berechenbar.
Klar. Die Sache ist ja aber in dem Moment, du musst halt überlegen und es ist auch unbedingt wichtig, was ist das für eine Staffel? Meine Staffel zum Beispiel baut ja darauf auf, dass sie nah beieinander fliegt, dass sie im Grunde diese ganzen Synergien auch verwenden kann. Das war jetzt bei dir nicht unbedingt notwendig bei den meisten Dingen, aber du hast deine Staffel aufgeteilt und ich habe mich halt auf ein Schiff fokussiert und du hast die Punkte gesammelt. Das heißt, das war im Grunde die clevere Wahl, vor die du mich gestellt hast. Entweder ich bleibe auf diesem Schiff oder ich teile meine Staffel auf und verliere dann mehr Durchschlagskraft. Also es bringt, und das muss ich halt wirklich sagen, es bringt halt so viel mehr neue Taktik mit rein und das ist kein Glücksspiel. Das ist immer noch ein taktisches Spiel. Just durch diese Szenarien. Und da muss man sich natürlich
noch Gedanken machen. Taktischer wie früher.
Ja,
ja, definitiv. Weil vorher war die Taktik definiert durch die Art der Staffel, die der Gegner hat oder man selber hat. Jetzt kommt die taktische Komponente Szenario hinzu. Also in sich erweitert es das Spiel. Es macht es tatsächlich dadurch ein wenig komplexer.
Ja, und das finde ich super. Also das
taktisch ist es dadurch komplexer geworden. Absolut.
Ne? Und zumal, was wir ja nicht außer Acht lassen dürfen, wir haben jetzt aktuell 4 Szenarien und diese Szenarien kann ja AMG, die kann die Community, das ist scheißegal, wer das macht, so schnell nachliefern. Also da kann man sich ja Dinge ausdenken. Also ich weiß schon von verschiedenen Spielern der Dodo, danke hier an dieser Stelle nochmal für deine Judge-Hilfe gestern Abend. Der hat auch eigene Regeln schon oder eigene Szenarien erstellt. Weil er sich darüber viele Gedanken macht und es gibt Möglichkeiten. Und das finde ich halt ziemlich cool, weil wir damit immer wieder ein neues Spielerlebnis auch bekommen können, ohne dass wir ein neues Spiel haben. Das ist wichtig.
Exakt. Aber gucken wir vielleicht einfach. Die Szenarien bieten einfach, genau, viele Möglichkeiten für zukünftige, ich nenne es jetzt mal einfach mal Erweiterungen des Spiels.
Genau, richtig. Dann haben wir noch 2 weitere Szenarien, die haben wir leider noch nicht spielen können. Ich habe aber zumindest von einer auch leider sehr Negatives gehört. Fangen wir erstmal mit der Salvage Mission an. Das ist diese Bergungsaktion. Hier kriege ich im Grunde keine Satelliten, sondern Supply Caches, glaube ich heißt es. Also ich kriege irgendwelche Ausrüstungen, die irgendwo im All rumschwebt und die muss ich dann im Grunde einsammeln. Das ist, also ich sammle die ein und muss die so ein bisschen mit mir rumfliegen. Und das Ziel des Ganzen ist, diese Dinger lang genug bei mir zu behalten. Dann so exakt. Meine ich,
genau. Da geht es ja so die Zeit. Aber wie gesagt, sind wieder 5 Stück. Eins liegt immer fest definiert in der Mitte und dann die nächsten 4 werden wieder abwechselnd nach Ini verteilt. Dann kommen wieder die Hindernisse. Also Aufbau ist eigentlich genauso wie bei den anderen Sachen auch. Ja, ansonsten, wie bekommt man hier Punkte in dem Szenario? Endphase bekommt man einen Punkt für jeden Supply Cash, den man auf dem freundlichen Schiff hat. Na?
Richtig.
Ansonsten natürlich, wenn man ein Schiff ganz abschießt, gibt es auch hier wieder die vollen Punkte. Für halbe Schiffe gibt es hier nichts. Siegbedingung wie immer die 20 Punkte oder über die Zeit und, genau gleich wie bei allen anderen auch. Jetzt gibt es hier eine Aktion, eine zusätzliche. Jedes Schiff darf eine zusätzliche Aktion machen, also Tau, also wie nennt man das? Abschleppen kann man fast sagen. Ja,
genau.
Sprich, wenn man am Supply Cache dran ist, in Reichweite 0 bis 1 darf man diese Aktion durchführen. Das geht ganz normal auf das übliche Aktionslimit, die ein Schiff auch hat, wenn mich nicht alles täuscht.
Richtig.
Und dann hat man halt, wie gesagt, diesen Supply Cache eingenommen und man hat ihn dabei. Man legt ihn auf seine Schiffskarte und fliegt den ab, dann spazieren. Ne?
Richtig.
Jedes Schiff kann immer nur einen Supply Cache haben. Und wie gesagt, in der Endphase, für jeden Supply Cache, den du hast auf deinen Schiffen, kriegst du einen Siegpunkt. Okay. Wie kann man das Ganze wieder verhindern? Ich musste selber nochmal anschauen. Man kann das selber auch rausschmeißen wieder. Man kann das Ding abwerfen. Jederzeit. Das ist möglich. Und der gegnerische Spieler platziert das dann irgendwo in Reichweite 1 um das Schiff herum, die das Ding abgeworfen hat. Ne? Man wirft den ab, dann darf der Gegner das neu platzieren. Was nicht geht, ist irgendwelche Special-Manöver fliegen, keine K-Turns, keine Talon-Rolls, keine Sloops und keine Slam-Aktionen ausführen. Ansonsten verliert man den Supply Cache sofort. Und
du kannst doch nicht koordiniert werden.
Und man kann auch nicht koordiniert werden in der Zeit. Okay, auch das geht nicht. Genau. Was ist noch? Genau, wenn man einen kritischen Schaden erhält oder zerstört wird, während man so einen Supply Cache dabei hat, fliegt er auch raus. Ne? Dann wirft man ihn auch automatisch ab.
Also wird jetzt das nächste sein, was wir mal probieren. Es klingt jetzt im ersten Moment auch nicht so extrem, ich sag mal, das ist halt vielleicht, also dadurch, dass du halt eingeschränkt bist, was deine erweiterten Manöver angeht, kann das natürlich auch je nach Staffel ein bisschen schmerzhaft dann sein, wenn du halt verschiedene Dinge nicht mehr machen kannst, aber letzten Endes, denke ich, ist das immer noch so das Leichteste von allen. Na, du fliegst da halt hin, du musst halt eine Aktion, musst du halt abwerfen und du kannst auch nicht, wenn du diese Fracht mit dir trägst, kannst du halt nicht nochmal koordiniert werden, was die Sache natürlich auch wieder ein bisschen einschränkt. Also ja, es ist halt dann schon so ein bisschen, du fliegst halt und dann plötzlich bist du eingeschränkt, weil du schweres Zeug mit dir rumschleppst. Finde ich in Ordnung, müssen wir auf jeden Fall mal spielen. Also da bin ich jetzt aktuell noch ein bisschen unentschlossen, muss ich gestehen, kommt aber auch mit Sicherheit noch.
Kannst auch noch nicht richtig einordnen. Ich habe es so ein, zwei Taktiken so grob überlegt, ist die Frage, wirklich ignoriert man die Dinger und geht auf den Gegner?
Kann man machen.
Absolut möglich, wenn der Gegner der Runde, wo er es aufhebt, einen Crit bekommt, was natürlich nicht so leicht herbeizuführen ist, verliert er das Ding auch direkt wieder. So kann man natürlich auch verhindern, dass am Ende der Runde dann dadurch Punkte erzielt werden. Oder man wirft sich wirklich drauf auf die Dinger und man flitzt die ganze Zeit. Aber ich glaube nicht, dass das Wegrennen mit den Supply Caches wirklich effektiv zum Sieg führt. Es wird wahrscheinlich eine Kombination aus beiden sein.
Wenn das Zeug lange mit dir rumschleppst, dann kann es halt ein Vorteil sein.
Kann es mal lohnen, aber
da machen kleine Schiffe, günstige Schiffe Sinn, Schwarm macht da Sinn. Ja. Dann kannst du halt länger mit den
Schwarm
Dingen
macht wirklich Sinn. Machen. Genau, Schwarm macht absolut Sinn oder einfach eine hohe Schiffszahl macht hier Sinn, durchaus. dann schnappt man sich das Ding, fliegt weg und mit den restlichen Schiffen versucht man den Gegner davon abzuhalten, dieses Schiff zu erreichen oder halt anzugreifen natürlich. Und, das Schiff zu unterstützen, das die Supply Caches geladen hat. Verschiedene Taktiken, aber also hier ist auch wieder das Schöne, nicht jede Staffel ist gleich gut in jedem Szenario, zeigt das Szenario uns hier wieder ganz deutlich.
Ja, definitiv. Beim nächsten ist es Scramble the Transmission, hier also quasi
stört die Übertragung.
Genau, Übertragungsstörung, wie auch immer. Ähnliches Prinzip, auch hier haben wir 5 Satelliten, die wir wieder aufstellen müssen, aber auch Obstacles stehen hier auch mit drin, doch, gibt's auch, also bleibt dabei. Dann haben wir am Ende der Endphase kriegt dann jeder Spieler einen Missionspunkt für jeden Satelliten, den er kontrolliert. Das ist wichtig. Das heißt, dieses Kontrollieren muss ich aber mit einer Aktion muss ich diesen Satelliten bekommen. Also da reicht es nicht, wenn ich in der Reichweite stehe. Ich muss eine Aktion durchführen. Das ist dann eine Szenario-Aktion. Die hat, so hieß das auch bei dem anderen im Übrigen auch, eine sogenannte Szenario-Aktion, in dem Fall Scramble. Ich muss also in Reichweite 0 bis 1 zu diesem Satelliten stehen und dann diese Aktion durchführen. Dann kann ich meinen Spielmarker, oder kann ich dann den Satelliten auf eine entsprechende Farbe drehen. Das weiß, das ist dann entsprechend meiner. Und dann kriege ich zum Ende dieser Phase einen Punkt dafür. Wenn es jetzt so wäre, dass dieser Satellit schon jemand anderem gehört, dann muss ich einen Angriffswürfel zusätzlich zu meiner Aktion werfen. Bei einem Fokus, bei einem Treffer oder beim Crit kriege ich dann einfach, dann drehe ich diesen Marker dann um, dann ist es mein Satellit. Bei allem anderen wird der gegnerische Marker einfach entfernt und ich kriege diesen aber nicht. Also das heißt, egal was ich mache, ich scramble das, der Gegner verliert diesen Satelliten, egal was passiert. Aber es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn nicht einnehmen kann. Ich muss darauf würfeln. Das ist ein wichtiger Unterschied. Da habe ich jetzt ein bisschen Negatives gehört, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, warum. Ich müsste mir vielleicht die Berichte der Kollegen hier nochmal durchlesen, die das schon mal getestet haben. Hab aber gehört, dass es dann wohl auch einfach zu lange gedauert hätte. Aber wie gesagt, auch hier kann man, ohne das Szenario zu spielen, einfach auf den Gegner losfliegen und den zerschießen, wenn man das möchte.
Richtig. Also, es führt halt immer zum Sieg, ja. Wie gesagt, der einzige Punkt war, wenn halt der Angriff nicht lohnt, ist, wenn man Gegner nur, ich sag mal, halbiert, man bekommt die Punkte auch bei dem Szenario nicht für halbe Schiffe. Wenn man es nicht schafft, das gegnerische Schiff abzuschießen, hat es keine Wirkung. Was jetzt auch wieder eine Überlegung ist, natürlich, hey, vielleicht doch eine Staffel mit einem hohen Alpha-Schaden wieder mal zu nehmen. Ne? Mhm. Kann durchaus in allen Szenarien irgendwo vom Vorteil sein, immer noch. Wie gesagt, auch hier zeigt es wieder, verschiedene Staffeln sind je nach Szenario unterschiedlich gewichtet. Jetzt nicht nur nach gegnerischer Staffel variiert die Effektivität der eigenen Staffel, sondern auch je nach Szenario hinzu. Da das aber auch für den Gegner gilt, ne, eröffnet es halt noch mehr Möglichkeiten und Varianten.
Richtig.
Ja.
Richtig.
Also gut, das Scramble-Szenario an sich, wir haben es noch nicht gespielt, ne? Die zwei stehen nur noch aus, die zwei letzten, die werden wir aber auch jetzt zeitnah spätestens nächste Woche mal angehen. Kann interessant sein, ob das jetzt wirklich so eine hohe Zufallskomponente ist, dass die Leerseite das ein bisschen schwieriger macht, das zu markieren. Ich traue mich nicht, das jetzt so zu beurteilen, dass werden wir einfach weiß mal live herausfinden.
Muss man wirklich mal testen. Ja. Ich meine, bei meinem Würfelglück nehme ich ihn dir ab, aber ich kriege ihn nicht.
Ja, irgendwie sowas. Ne?
Wahrscheinlich sowas, ja. Also vielleicht lass uns das Thema mal mit den Szenarien abschließen, die vier, die wir jetzt haben. Meine Meinung dazu ist, ich finde sie jetzt, also die zwei, die wir gespielt haben, sind nicht verkehrt. Das eine gefällt mir besser als das andere. Die zwei anderen klingen zumindest interessant, werden wir auf jeden Fall auch noch spielen. Macht es das Spiel kaputt? Macht es das Spiel anders? Ja. Macht es das kaputt? Nein. Meiner Meinung nach zumindest nicht. Es ist einfach eine neue Möglichkeit, das Spiel zu spielen. Ja. Jetzt möchte ich hier aber ganz kurz einwerfen. Ich verstehe jeden, der sagt, ich finde es blöd, wenn das jetzt ein Hauptbestandteil eines Turnieres wird. Auf der anderen Seite kann man trotzdem doch jedes Spiel immer noch, also man kann ja trotzdem auch straight auf den Gegner zufliegen. Fliegt es doch einfach so, wie ihr möchtet. Der Gegner muss es ja nicht gewinnen, nur weil er dann vielleicht auf die Szenarienpunkte losgeht. Das ist halt nur ein zusätzlicher Indikator. Man kann ja im Spiel auch vielleicht glücklich stehen und sagen, oh, guck mal, jetzt habe ich den Gegner abgeschossen und habe noch einen Punkt. Plötzlich habe ich 10 Punkte auf meiner Liste. Wahnsinn.
Ja, alles ist absolut alles möglich. Ne? Ist halt die Frage, wie spielt man es, wie geht man an die Sache ran? Es macht ein Dogfight nicht kaputt, die Szenarien. Ich finde nicht, es ist einfach nur eine zusätzliche taktische Möglichkeit, die man ergreifen kann. Und rein flufftechnisch finde ich es sogar gut. Ne? Ja. Es gibt keins Gefecht, wo es nur darum geht, hey, ich muss alle meine Gegner vernichten. Es gibt genug, in der Regel, Normalfall, ich sage es immer, Science-Fiction-Film, kämpfen die Leute in der Regel aus einem Grund und nicht nur des Kämpfens willen, weil sie jetzt da sich zufällig zwei Staffeln aufeinandertreffen irgendwo im leeren Raum. Nein, meistens haben sie einen Grund, weil da auch irgendwas ist. Zum Beispiel, wie gesagt, hier so ein Satelliten. Netzwerk. Ne?
Richtig. Genau, richtig. Finde ich.
Also es bringt mehr Fluff, das Ganze. Auf jeden Fall. Es bringt mir ein bisschen mehr Geschichte rein ins ganze Spiel und vor allen Dingen es bringt mehr Abwechslung ins Spiel. Es ist einfach auch dadurch weniger Ergebnis hervorbestimmt, wenn zwei Staffeln aufeinandertreffen, wo die eine Staffel im normalen Dogfight der anderen ganz eindeutig, ich sag jetzt mal, überlegen wäre in der Konstellation. Gibt dir einfach, sorgt einfach die, ja, die Mission, Szenario einfach für mehr Balance. So fühlt es sich für mich jetzt im ersten Moment an. Ob sich das so bestätigt, auf lange Sicht wird sich zeigen. Ja?
Das wäre
nach dem ersten Turnier, denke ich, werde ich da auf jeden Fall mal eine deutlichere Meinung zu abgeben nach dem ersten Turniererlebnis. Mhm. Obwohl die richtigen, fertigen Turnierregeln noch nicht veröffentlicht wurden, muss man auch hier sagen.
Ist richtig.
Ist noch nicht da, das Turnierdokument. Kommt aber jetzt im März, nämlich noch vor der Adepticon in den USA, weil dort wird ja das erste große offizielle sein. Nämlich so ein sogenannter World's Qualifier Turnier. Ne? Also so ein Grand Championship, wie es früher mal hieß, wird das jetzt werden. Ne? Und dann werden auch kurz vorher, Ende März, irgendwann die offiziellen Dokumente veröffentlicht, wie die Turnierspielweise sein wird. Und auch darüber werden wir dann mit Sicherheit noch mal im Detail sprechen. Und dann haben wir auch schon Turniererfahrung, wenn auch nur aus Amerika, über die wir vielleicht dann auch schon mal sprechen können.
Richtig. Also ich hoffe nur, dass es nicht bei diesen vier Szenarien bleibt, weil die könnten sich natürlich auf lange Sicht gesehen auch einfach abnutzen. Ich hoffe, dass, dass hier AMG oder die
Community schnell... Ja, ich finde es interessant, dass du jetzt sagst, diese vier Szenarien könnten sich abnutzen. Im Vergleich zu früher hatten wir gar keins.
Richtig.
Das finde ich jetzt Moment, sehr interessant, die Aussage. Wenn du sagst, vier Szenarien können sich abnutzen, vorher hatten wir aber null.
Das ist richtig, weil bei null habe ich mir halt keine Gedanken drüber gemacht. Da war das
Trade. Ja, man hat einfach nicht drüber nachgedacht.
Aber wenn ich jetzt natürlich ein Missionsziel habe, dann möchte ich ja vielleicht nicht immer das Gleiche machen oder die Wahrscheinlichkeit haben. Ich meine, natürlich ist es immer ein bisschen anders, aber letzten Endes, wie gesagt, hier kann AMG oder auch die Community oder wer auch immer, kann hier, glaube ich, sehr schnell und sehr einfach nachliefern, ohne dass man sich da groß Gedanken machen muss. Ich hoffe darauf. Einfach damit die Abwechslung, die diese Szenarien bieten, auch einfach gegeben bleiben.
Ja.
Genau. Ich denke, das sollten wir auch jetzt den Schlussstrich bei den Szenarien ziehen und vielleicht einfach nochmal auf die auf das
Allgemeine.
Wir haben gerade noch ein paar Mal von Hindernissen gesprochen, von Obstacles. Da hat sich ja auch doch noch ein bisschen was getan. Gibt es jetzt auch nochmal ganz, ganz offizielle Informationen? Denke ich, gucken wir uns einfach mal an. Also klar, Hindernisse. Wir kennen das, wenn wir über ein Hindernis drüber fliegen, dann passiert irgendwas. Oder wenn wir drauf stehen bleiben, auch dann passiert irgendwas. Ich würde sagen, mach du mal den Anfang.
Ja, wie gesagt, Hindernisse ist ein bisschen geradliniger geworden, was da so wie passiert und was das macht. Ich fange einfach mal an. Ich erzähle einfach mal dazu allgemein, was bei jedem Hindernis so passiert. Der klassische Asteroid, wir kennen den alle. Man fliegt drauf oder drüber, es gibt einen Schaden plus einen Angriffswürfel, Hit oder Crit, macht einen normalen Schaden, also ist nicht möglich, einen Crit zu erzielen. Wenn man drauf landen und stehen bleibt, darf man diese Runde nicht angreifen und überspringt natürlich auch den Aktion durchführen Schritt.
Dann also der Schaden ist jetzt, der eine Schaden ist safe, das ist wichtig.
Einer
ist
safe, ein Schaden plus einen Würfel.
Genau, das ist, also das ist neu an der Schaden. Stelle. Das kann ganz schön wehtun.
Kann richtig wehtun. Das Gute ist, es kann keinen Crit geben. Das heißt, auch ein TIE Fighter, der drüber fliegt, mit seinen drei Hitpoints, mit seinen drei Hülle, kann nicht direkt zerstört werden. Das ist nur im Film lustig, aber nicht im Spiel.
Okay. Das stimmt.
Ansonsten zum Trümmerfeld, das Klassische. Auch hier, wenn man drauf fliegt oder drüber fliegt, man bekommt garantiert einen Stress, das ist safe. Zu dem Stress hinzu kommt ein Würfel Schaden. Bei Hit gibt's einen Hit, bei Crit gibt's einen Crit. Auch hier, wie gesagt, kann ein vollständiger TIE Fighter, ich nehme mal das Beispiel, nicht direkt zerstört werden. Wenn man drauf landet und stehen bleibt, auch hier heißt es natürlich wieder, kein Angriff.
Ja, wobei das ist ja auch neu beim Trümmerfeld.
Genau, das ist neu, aber das ist einheitlich jetzt. Das ist das Schöne dran, das ist einfach zu kopieren. Du landest auf einem mit klassischen drei Hindernisse, sprich Asteroid, Trümmerfeld oder Gaswolke, dann darfst du keinen Angriff durchführen diese Runde. Deshalb springen wir auch einfach mal weiter zur Gaswolke. Du fliegst auf eine Gaswolke, was du auf jeden Fall bekommst, ist ein Strain-Token. Der ist safe. Dann weiterhin auch hier eine Würfelfunktion. Du wirfst einen Angriffswürfel. Bei einem Treffer bekommst du 1 Ionen-Token. Bei einem Crit bekommst du 3 Ionen-Token. Warum 3?
Gegen große Schiffe.
Einfach genau, dass mittlere und große Schiffe auch da eine Chance haben, ionisiert zu werden. Zwar eine deutlich geringere Chance, aber die Chance ist zumindest da. Als zusätzlicher Effekt werden noch sämtliche Zielerfassungen, die du hast oder die auf dir drauf liegen, sofort abgelegt. Die sind weg.
Das kann ein taktisches
kann
Ding sein.
Kann eine Riesenhilfe sein, kann auch voll ärgerlich sein, je nachdem, so passiert. Wenn man über die Gaswolke komplett, wie gesagt, wenn man drauf landet, keine Aktionen durchführen, kein Angriff. Wenn man komplett drüber fliegt über die Gaswolke, kann man noch seine Aktionen durchführen. Das gleiche auch beim Asteroiden, wenn man komplett drüber fliegt, dahinter landet, kann man seine Aktionen durchführen. Beim Trümmerfeld, Pech gehabt, natürlich nicht, weil man kriegt ja einen Stress.
Genau.
Was auch noch wichtig ist an der Stelle, was noch eine Änderung ist, der Traktorstrahl, noch ganz gleich mal angemerkt an der Ecke. Man ist es nicht mehr möglich, mit einem Traktorstrahl auf ein Hindernis draufgesetzt zu werden. Geht nicht mehr.
Korrekt.
Punkt. Ist einfach raus.
Ja, dann, ist auch in Ordnung.
Genau. Willst du die Hindernisse nehmen, die nicht ab Spielbeginn auf dem Feld liegen?
Ne? Genau. Wir haben ja ein neues Objekt bekommen, eine neue Bombe, die Blazer Bomb. Sie hat einmal so ein schönes Bombensymbol, dann gibt es da so einen Explosionsradius, nennt sich hier in dem Fall Blaze, und bringt einen Angriffswürfel mit. Also wenn du drauf landest, musst du einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Hit oder bei einem Crit bekommst du kriegst du einen Schaden, genau, und bei einem Fokus kriegst du einen Stress. Die Aktion wird definitiv übersprungen. Das heißt also, unabhängig davon, was da passiert, du kriegst deine Aktion nicht. Also Leerseite super, das ist ja bei den meisten Fällen so. Ansonsten kriegst du einen Schaden oder einen Stress. Okay, das kann man machen, ist in Ordnung. Dann haben wir die Elektro-Schaff-Wolke oder die Düppel-Wolke. Ich glaube, das ist immer noch die Düppel-Rakete. Ich weiß gar nicht, wie sie im Deutschen heißt. Die hat einen ähnlichen Effekt wie die Gas-Cloud. Und zwar, dass wir alle Logs oder alle Target-Logs, die ich als Spieler auf mir drauf habe oder die ich als Spieler verteilt habe, die werden entfernt. Und zusätzlich halte ich einen Jam-Token. Das sind die zwei Dinge, die sicher sind. Dann muss ich noch einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Hit oder bei einem Crit kriege ich einen zusätzlichen Stress. Das Ding kann also trotzdem auch ganz schön nervig sein. Mit dem Jam ist natürlich nochmal so ein Zusatz, wenn du dann irgendwie vorher irgendwie koordiniert worden bist und fliegst dann da drauf und dann verlierst du irgendwie alles, was du drauf hast, ist ein bisschen ärgerlich. Dann gibt es die Loose Cargos, das sind diese Illicit Slot, mit dem ich ein zusätzliches Trümmerfeld aufs Spielfeld legen kann. Da bekomme ich, wenn ich drüber fliege oder drauf lande, einen Stress. Heißt natürlich, meine Aktion geht dann dahin. Zusätzlich muss ich einen Angriffswürfel werfen. Bei einem Hit oder bei einem Crit kriege ich einen weiteren Stress. Das kann also ganz schön ärgerlich sein, wenn ich dort drauf lande oder dort drüber fliege, gerade wenn ich auf meine Aktion angewiesen bin. Und dann gibt es die Spare Parts. Die Spare Parts, das ist diese Kanister, die im Grunde mit die Jedis haben das. Da ich kann meinen Astromech abwerfen. Und dann gibt es auch
genau, so ein kleines... Genau, jedes Schiff, das ein Astromech haben kann, darf das als Modifikation
genau, nehmen. Genau, also mit den Jedis kam es rein, genau. Und da ist es im Grunde gleiche Effekt wie bei dem Loose Cargo. Auch hier ein Stress, wenn ich drauf lande oder drüber fliege, einen Angriffswürfel muss ich werfen. Bei Hit oder Crit gibt es einen weiteren Stress. Also das da gleiche. Hat sich das, ja. das... Genau. Wichtig ist, und da haben wir gestern... Wir haben lange nachgesucht, wir haben uns Hilfe geholt und dann hieß es ja, steht auch darunter. Es ist ein bisschen schwammig in den Rules hinterlegt, wenn man sich so
ja, die einzelnen. Schwammig ist es nicht, es wirkt nur falsch an der Stelle.
Es ist, aber es wirkt,
Text,
es wirkt
der falsch, Text ja. ist völlig klar in der Aussage.
Richtig, also es ist so, wenn ich auf einem Hindernis stehen bleibe, darf ich nicht angreifen. Und kriege auch, darf ich nicht angreifen. Punkt.
Ja, fast, ganz kurze Korrektur, bei ja? Blaze, Electrochef und Loose Cargo und Sparepack-Kanister darf man immer noch angreifen bei diesen Hindernissen. Da ist es nicht der Fall. Da ist wirklich so, für die gilt es nicht, das Nichtangreifen gilt wirklich nur für die Asteroiden, die Trümmerfelden und für die Gaswolken.
Ah, genau, aber wenn ich drauf stehen bleibe, egal, also wenn ich wirklich drauf stehen bleibe, unabhängig von allem, egal welches Hindernis es ist, dann überspringe ich definitiv meinen Aktionsstep. Da gibt es natürlich auch nochmal eine Ausnahme. Es gibt jetzt zum Beispiel bei der Gascloud, heißt es zum Beispiel, dass, wo haben wir es gehabt, dass du zum Beispiel beim TIE Defender, wenn du mit dem drauf landest, bist du in 3 geflogen, dann überspringst du deinen Aktionsstep, kriegst aber zum Beispiel durch diese Fähigkeit vom Defender trotzdem dein Evade-Token.
Also ja, genau, solche das kommt Dinge ja vorher. Ne? Das heißt ja außerhalb genau. von dem normalen Aktionsschritt. Das heißt, sämtliche Aktionen, die außerhalb vom normalen Aktionsstep stattfinden, finden natürlich weiterhin ganz normal statt. Das ist unverändert, wie bei den ganz normalen 2.0-Regeln auch. Sei denn genau. natürlich, man ist gestresst und so weiter und so fort.
Richtig. Also insofern gerade gezogen bei den Hindernissen, dass es alles eine relativ klare Linie fährt, finde ich sehr gut. Das ist jetzt auch kein, also die Gascloud, die hat ja früher jeder mitgenommen, weil einen zusätzlichen Evade, also Leerseite auf Evade drehen konnte. Ich habe zusätzliche Verteidigungswürfe gehabt, wenn es obstructed war, habe ich natürlich jetzt immer noch, aber es fällt halt raus. Ansonsten habe ich aber keine großen Nachteile gehabt, wenn ich drüber geflogen bin, außer dass ich vielleicht meine Aktion verloren habe. Jetzt habe ich halt richtige Nachteile. Das finde ich cool, dass zwingt mich, überlegter zu fliegen. Und das finde ich halt wieder die taktische Komponente, die irgendwie viele offensichtlich nicht sehen oder die bei manchen nicht gesehen werden, die kommt hier rein. Also von daher finde ich cool. Macht auf jeden Fall Sinn.
Ja, und verleitet vielleicht dazu den Collision Detector öfters, der ziemlich teuer ist jetzt genau. mit 9 Punkten, ja, sehr aber ist. Vielleicht ist der echt mal durchaus interessant, um mal einen Asteroiden eine ganze Runde lang zu ignorieren, in jeglicher Beziehung.
In der Tat.
Ja.
Gucken wir noch eine Sache kurz. Wir haben im Grunde jetzt ja noch 2 Punkte, die jetzt definitiv noch angesprochen werden wollen. Eines ganz, ganz kurz. Wir hatten uns in der letzten oder in der vorletzten Episode über das Thema Units unterhalten. Es kommen ja neue Karten, wie zum Beispiel Tristan Wren, der Bruder von Sabine, als Rebellen-Crew, glaube ich. Da stand etwas drin von wegen eine Unit, wenn ich kriege Boni, wenn ich auf eine Unit schieße, oder eine Unit kriegt irgendwelche Boni, wenn XYZ passiert. Wir wussten nicht genau, was Unit bedeutet. War es nur vielleicht auf die imperialen Superkommandos oder auf die Scum-Superkommandos oder wie auch immer gemünzt? Nein, es wurde offiziell jetzt bestätigt, eine Unit, das sind Schiffe und Remotes. Das heißt also sowas wie Tristan Wren oder auch Gar Saxon, die einen Unit-Vorteil bringen, oder auch Bree Whistler auf Separatisten-Fraktion bringen für Schiffe und für Remotes Vorteile. Finde ich gut.
Also für alles, wo der Spieler die Bewegung kontrolliert, könnte man fast so pauschal sagen aktuell.
Ja, kommt so in etwa hin, genau. Also das finde ich gut, dass es das jetzt auch nochmal offen, das jetzt auch nochmal klargestellt haben, weil das war ja wirklich eine Frage, die so eine Karte, ist eine Karte dadurch relevant oder halt weniger relevant? Und jetzt plötzlich hat sie wieder eine Relevanz gefunden. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll. Also bei Tristan heißt es zum Beispiel, während eine freundliche Unit in Reichweite 0 bis 3 einen Angriff mit diesem Raketensymbol, also so eine Sonderwaffe quasi abschießt, darfst du einen Charge ausgeben. Wenn du das tust, kann der Angreifer einen seiner Hits in einen Crit drehen, zum Beispiel. Und da war es halt nicht klar, was ist es halt wirklich, bezieht sich das auch auf ein Schiff oder bezieht sich das nur auf irgendwas anderes? Ich glaube, wichtiger war aber zum Beispiel das Ganze auch bei Bree Whistler, der auf der Separatistenseite fliegt. Aber gut, da wollen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Hört euch da gerne die alte Folge nochmal an, wenn es da noch Fragen gibt. Ansonsten werden wir das vielleicht, wenn dann wirklich mal solche Karten draußen sind, fehlt ja aktuell das ein oder andere Schiff noch, werden wir dann nochmal drauf eingehen.
Ja, ansonsten gab es halt noch eine größere Errata-Sektion bei den Veröffentlichungen. Dafür gibt es auch ein extra PDF auch auf der AMG-Seite. Einfach um manche Pilotenfähigkeiten an die aktuellen 2.5-Regeln anzupassen. Da würde ich vielleicht auf ein paar wichtige Punkte nochmal kurz eingehen. Nämlich zum Beispiel nehmen wir einfach mal die Reichweite 0-Angreifer. Ne? Die haben ihre Radar bekommen, einfach nur mal um das zu erwähnen, weil es einfach ein wichtiger Punkt ist. Wie wir schon gesagt haben, der Captain Oikon, der Decimator-Pilot, der auf Reichweite 0 vorher angreifen durfte. Jetzt heißt es, dass er halt Angriffe in Reichweite 0 als Angriffe in Reichweite 1 behandeln darf. Sprich, er kriegt seinen Bonus-Angriffswürfel und er darf auch ganz normal alles modifizieren. Das Schöne ist, er behandelt es wie Reichweite 1, nicht der Gegner. Und das macht es ein bisschen schöner. Das heißt, der Gegner kann deine Angriffswürfel auch nicht modifizieren. Das heißt, er greift sogar dadurch eigentlich noch ein bisschen stärker an wie früher.
Das ist richtig.
Ja, das gleiche gilt auch für Arvel Krinit, der Arwing von den Rebellen der Dreier. Auch da, der kann immer noch mit einem Boost bumpen sozusagen, was ja früher an sich grundlegend nicht geht. Und auch der darf Angriffe in Reichweite 0 wie Angriffe in Reichweite 1 behandeln. Das war ein wichtiger Faktor. Was auch noch sehr wichtig war, war die Jedis mit dem Delta 7B. Da gab es auch ein, ja, eigentlich ist es nicht ein Errata, sondern prinzipiell haben sie ja die Upgrade-Karte, die Konfiguration 7B gebannt. Die gibt es nicht mehr. Diese Karte wird nicht mehr verwendet im Spiel, haben sie gesagt. Das hat einfach einen Balancing-Hintergrund, und weil es gibt ja keine variablen Punktkosten mehr für Upgrades. Alle Upgrades haben einen festen Punktewert, egal bei welchem Schiff du das verwendest. Da das mit dem 7B nicht handelbar war, weil doch verschiedene Piloten völlig unterschiedlich davon profitieren, haben sie einfach neue Schiffskarten hinzugefügt. Nämlich speziell für den Delta 7B. Und zwar für jeden Piloten, den es bisher gab. Sei es jetzt der generische Jedi-Ritter, Plo Koon, Anakin und so weiter. Eben alle. Haben jetzt praktisch eine eigene Pilotenkarte mit den 7B-Werten schon eingebaut. Und eine eigene Punktewert. Fertig. Das heißt, ihr findet in der Liste, genau, ihr findet jetzt in der Liste einen Delta 7 Aether Sprite und einen Delta 7B Aether Sprite. Deshalb nicht überrascht sein, wenn die Konfiguration Delta 7B gebannt ist. Ist völlig irrelevant. Es gibt ein separates Schiff jetzt mit dem Namen Delta 7B Aether Sprite.
Genau. Was ich sehr gut finde.
Und ganz, ganz wichtig, die Calibrated Laser Targeting kann weiterhin ganz normal zu auf den Delta 7B als Ausrüstung draufgepackt werden. Auch da geht nichts verloren. Und nein, man kann es nicht auf den Delta 7B drauf zusätzlich auch noch draufpacken. Nein, das geht nicht. Ist dann so viel des Guten.
Was ich sehr gut finde, was sie nach langer Zeit dann doch endlich mal gefixt haben, ist, sind die Nantex. Die Nantex hießen ja früher, nachdem du ein Manöver durchgeführt hast. Jetzt heißt es, nachdem du ein Manöver vollständig durchgeführt hast. Also das heißt, also, du kannst nicht einfach.
Genau.
Es ist einfach ein, das Fully wurde dazu gepackt. Das heißt, ich kann jetzt erst meine Traktoraktion quasi oder mein Traktor-Token bekommen, wenn ich auch eine Aktion, wenn mein Manöver vollständig gewesen ist. Ist einfach nur eine Ergänzung, die aber sehr, sehr aussagekräftig ist, weil das war ja etwas, was die Nantex sehr, sehr stark gemacht hat, dass sie halt einfach in den Gegner bumpen konnten und konnten ihre Traktoraktion trotzdem machen und ihr Traktor-Token bekommen. Es ist eine schöne Sache, macht auf jeden Fall Sinn. Ansonsten gab es ein paar Änderungen noch, die bezugnehmend waren auf verschiedene Titel. Outrider wurde nochmal angepasst, Landos Millennium Falcon wurde angepasst. Ich denke, das werdet ihr euch alle anschauen können.
Was halt gravierend noch ist, ist natürlich, was ich auch super gut fand, der Commander Gorn, der INI 4 Interceptor-Pilot von Imperium, den haben sie eine komplett neue Fähigkeit gegeben, weil die alte Fähigkeit absolut obsolet war. Im neuen Regelsystem, nämlich wenn man ein freundliches Schiff bumpt, dass es dann einen roten Stressfokus machen kann. Kann jetzt jeder, das haben sie weggelassen, hat jetzt eine komplett neue Fähigkeit, die dem auch eine ganz andere Funktion gibt und nichts mehr mit der alten zu tun hat. Das finde ich schön, dass das gemacht wurde. Was kann man noch sagen? Die Bastroiden haben nur noch einen Hitpoint statt zwei. Auch Doku okay, ist ja nicht schlechter, die Punkte werden angepasst, Doku ist angepasst, das geht nur noch werden Angriffen, der kann nicht mehr irgendwelche Würfel drehen, wenn diese Würfel nicht im Rahmen von einem Angriff gewürfelt wurden. Also ansonsten diverse Feinjustierungen.
Ein paar schöne Änderungen, und, genau.
Ich
glaube, was halt hier wichtig ist, es gab ja auch zu Beginn dann schon, oh Mensch, das sind ja so viele Karten, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? Ich meine, es sind ja 4, 10, 16... Ach, keine Ahnung, kann man durchziehen, sind ein paar Karten. Es gab die Aussage von AMG, dass man hier wohl auch ein Errata-Cardpack wohl bringen wollen würde. Ob und wann, keine Ahnung. Also das Ob steht wahrscheinlich nicht zur Frage, eher das Wann. Ansonsten einfach ausdrucken oder genau. Wenn man keinen Drucker hat, dann irgendwie jemanden geben, der einen Drucker hat. Reicht auch, wenn man es in Schwarz-Weiß dabei hat, zur Not. Das Eben. Ist ja kein Thema. Nur man sollte halt natürlich die erratierten Karten dabei haben, den erratierten Text, weil sonst alle anderen Fähigkeiten, die alten Fähigkeiten, nicht mehr funktionieren.
Genau.
So, wie und sie auf der Karte stehen.
Richtig. Und es bringt ja auch nichts, wenn man dann doch mal die eigene Fähigkeit nachlesen will, dann stimmt der Text nicht. Wäre super ärgerlich fürs ganze Spiel. Also wie gesagt, auch wenn jetzt ein Errata-Card-Pack irgendwann kommt, muss ich den kaufen? Nein, niemand muss den kaufen, nee. Wenn er keinen Bock drauf hat. Der Ausdruck ist absolut turnierlegal. Druckt es euch aus, packt es einfach in so eine Hülle rein, die normale Karte und den Ausdruck oben drüber. Der hat die richtige Größe, der hat schon, und damit ist alles gut. Genauso werde ich das auch machen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch Lust, mir irgendwann mal so einen Errata-Pack zu kaufen, wenn es den mal gibt. Wer weiß, wird die Zeit dann zeigen. Aber bis dahin einfach ausdrucken, über die andere Karte drüberlegen, in so eine tolle Kartenhülle rein und alles ist gut.
Also ich glaube, sie werden es wahrscheinlich auch so machen, wenn sie einen Errata-Pack wirklich bringen, dann wird da mit Sicherheit noch irgendwas anderes drin sein, damit man es kaufen
glaub
muss.
Glaube ich nicht, weil der soll ja wirklich, glaube ich nicht, weil macht keinen Sinn. Dann, nee, werden sie nicht machen. Beispiel Marvel Crisis Protocol. Ist ja auch das andere Spiel von AMG. Da haben sie jetzt den Errata-Pack angekündigt. Weil auch da mussten sie leider Erratas machen. Sie haben den angekündigt, die haben gesagt, den werden sie so mehr oder minder zum Selbstkostenpreis raushauen. Und dass es wirklich auch nur das ist und nicht irgendwie gekauft werden muss aus irgendwelchen anderen Gründen. Dass es eine reine Komfortfunktion für die Spieler ist, die es gerne haben wollen, als richtige Karte. Auch da gibt es weiterhin die Möglichkeit, parallel das Ganze einfach sich selbst auszudrucken.
Na, wir werden
und es da sehen. Ich bin mir sicher, dass sie hier bei X-Wing die gleiche Schiene fahren, weil es macht, würde ja gar keinen Sinn machen, ne? Dass dann wirklich so ein Ding ist zum Selbstkostenpreis und das war's.
Ich sag's mal so, wie wir es immer sagen, wir sind sehr gespannt.
Oh ja, mächtig gespannt. Ja.
Mächtig gespannt.
Was?
Was haben wir noch? Ich glaube, wir hatten ein bisschen über unsere Meinung nach dem Testspiel gesprochen. Das wissen wir, das hatten wir schon angegangen.
Ja, die haben wir so mitten reingestreut, immer hier und da mal, aber genau. Ich denke, das kam auch so einigermaßen rüber. Alles in allem hat es Spaß gemacht. Ja, hat es. Allein schon einmal aus dem Grund, weil es neu war, weil es anders war, weil es auch eine neue Herausforderung war. Wenn ich jetzt den Listenbau einfach mal komplett beiseite lasse, es hat zwar Spaß gemacht, aber einfach nur das reine Spiel jetzt mal beurteile, es hat wirklich Spaß gemacht, es war neu und es hat dem Spiel einfach nochmal mehr Tiefe gegeben wie vorher.
In der Tat.
Ja, also ich bin der Meinung, Szenarien tatsächlich, ich war noch nicht überzeugt, als sie angekündigt waren. War ich nicht. Dachte mir, okay, vielleicht könnte ganz gut sein, aber überzeugt war ich noch nicht. Jetzt, wo wir es einfach mal probiert haben und wenn wir auch nur 2 von 4 probiert haben, gibt es im Spiel mehr Tiefe? Ja. Gibt es irgendwo mehr Möglichkeiten? Ja. Macht es mehr Spaß? Ja, kann durchaus sein. Weiß ich nicht.
Halt,
aber es ist mindestens für mich mindestens genauso viel Spaß wie vorher. Es ist nicht also weniger Spaß.
Man kann das auch nach 2, nach 4, nicht mal nach 10 Spielen, glaube ich, wirklich beurteilen. Also ich glaube,
nach 10 Spielen schon, ne?
Ja, zumindest das eine vielleicht. Das eine Szenario. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, und das ist etwas, ich bin ja, das habe ich jetzt auch gerade zuletzt in dem einen oder anderen Discord geschrieben, ich bin ja jemand, ich habe 2.5 von Anfang an verfechtet, sag ich mal, mir war es wichtig, das zu einfach sagen, nicht alles verteufeln, was da gerade rauskommt oder was da geplant ist, weil man hat es noch nicht gespielt, jetzt konnte es schon mal jeder spielen. Es gibt viele und da schlage ich jetzt so ein bisschen diesen Weg zur Richtung. Ich hatte einen Punkt aufgeschrieben, Reaktionen aus der Community. Ich habe viel gelesen. Ich habe auch viel mitdiskutiert. Ich weiß, viele von euch, die das jetzt vielleicht auch hören und ihre Meinung gebildet haben, werden wahrscheinlich denken, ja, es ist halt nichts für uns, weil wir sind Turnierspieler und auf dem Turnier macht das für uns keinen Sinn. Ich würde das noch nicht festnageln, weil, sind wir mal ganz ehrlich, 2.0 hat am Anfang auch niemanden Spaß gemacht. Da haben wir auch alle, oder nicht niemand, das ist falsch.
Stimmt nicht.
2.5.
Das stimmt 2.5, nicht. Das kann ich so nicht schreiben.
Ich korrigiere mich, wurde auch nicht so positiv aufgenommen. So ist es.
Das ist richtig. Ist halt immer, das wird nicht das positiv aufgenommen, ist halt auch so eine sehr pauschale Aussage immer. Ja, klar, irgendwo wird es nicht positiv aufgenommen, aber es ist nie maßgeblich und nie bezeichnend, wenn jetzt, egal wie viele Leute im Internet an welcher Stelle jetzt da was Negatives oder Positives sagen. Im Endeffekt muss ja jeder für sich selber wirklich die Erfahrung sammeln und es auch wirklich ausprobieren und der Sache auch die Chance geben. Ansonsten hat man meiner Meinung nach da keine wirkliche Meinung, die irgendwo zählt.
Richtig, also probiert es aus, nutzt die Möglichkeit und wenn ihr keinen Bock habt, irgendwo euch mit jemandem zu treffen und das zu machen, dann spielt es online, TTS ist aktualisiert, damit geht es auch mittlerweile problemlos. Es macht halt keinen Sinn, sich die Meinung, also natürlich kann man sich eine Meinung bilden, das ist auch absolut in Ordnung, ist auch gewollt, jeder darf seine Meinung haben, aber nichtsdestotrotz sollte man der Sache vielleicht eine Chance geben, bevor man es vorverurteilt, weil vielleicht macht es ja doch Spaß. Also René sagte es gerade, er ist auch mit einem in Anführungsstrichen Vorurteil da rein, hat gesagt, naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist, vielleicht im Endeffekt. Wir haben es jetzt gespielt und es macht Spaß, es ist immer noch ein schönes Spiel. Es ist natürlich nicht mehr X-Wing 2.0, das ist klar, also das wird es auch nie wieder sein, aber es ist halt 2.5 und Veränderungen, die gehören zum Leben dazu, Veränderungen gehören zu diesem Spiel dazu und wir haben es schon mal gesagt gehabt in einem anderen Podcast, in einer anderen Folge, hätte AMG nichts gemacht, hätte man AMG irgendwann vorgeworfen, dass sie halt nichts machen und das ist auch nicht das Ziel. Also ich glaube, ein Spiel verdient eine Veränderung. Ob es jetzt die richtige ist, auch da, klar, sollte jeder seine Meinung haben. Ich finde es halt, mir persönlich macht es Spaß. Es ist immer noch mein Spiel. Es ist ein bisschen anders, aber man darf es nicht per se einfach abschreiben, nur weil es jetzt auf dem Papier einen anderen Eindruck macht. Nutzt die Chance, spielt es und nicht nur einmal, nicht nur zweimal, vielleicht auch 4, 5, 6 Mal, um dann wirklich am Ende zu sagen, ja, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Und wenn es dann immer noch nicht gefällt, 2.0 kann man immer noch spielen. Vielleicht mit den neuen Schiffen nicht. Ne? Wobei, da gibt es auch schon Fan-Umrechnungen, die das auch schon irgendwie hinterlegt haben. Aber
ganz ehrlich,
aber
das wirkt für mich immer nur wie so ein krampfhafter Versuch. Alles muss bleiben, wie es ist in der Welt. Und im Leben bleibt nichts, wie es ist. So wirkt das leider auf mich. Ich finde es immer so, ja, es ist schön, aber es erweitert nie den Spielerkreis, den man hat, wenn man beim alten System bleibt.
Richtig.
Und das ist einfach meine Erfahrung und jedes Spiel lebt davon, dass neue Spieler hinzukommen und dass die auch die Möglichkeit haben, voll an dem Spiel teilzunehmen. Man sagt hier, oh, wir spielen nur 1.0, weil die Spieler gibt es bestimmt auch noch und das ist auch legitim, das ist auch okay.
Ist alles
die
legitim.
Die dürfen alle daran, das 1.0er spielen, daran Spaß haben. Aber die Sache ist die, wenn man das 1.0er spielt, erhält man vielleicht den Kreis, in dem man spielt, aber den Kreis zu erweitern, ist nahezu dauerhaft oder nachhaltig unmöglich.
Ja,
ne? Und da ich gerne das Spiel, dieses tolle, schöne Hobby auch gerne mit allen Spielern, gerne auf der Welt weit, sei es online oder auf Internet, überall, egal wo, wie teile, macht es nur Sinn, mit einem aktuellen System einfach mitzugehen, wenn man spielen will.
Ja. Ne? Wenn man halt wirklich nicht will, dann ist es halt so. Ja, dann muss man aber halt auch vielleicht den Leuten, die daran Spaß haben, auch den Spaß lassen.
Und auch
halt
den Raum lassen und nicht, wie ich jetzt leider auch wieder mal gelesen habe, ist hier, Facebook ist ja auch viel, nicht so tolle Sachen drin, wird auch wieder viel geheult, war wieder irgendeiner, ich nenne da keinen Namen, verkauft seine ganze X-Wing-Sammlung, aber ist parallel, also wirklich auch da online gestellt, ich verkaufe meinen Quatsch, ist ja auch schön und gut, wenn man die Entscheidung für sich trifft, aber parallel dann bei anderen Posts drüber herziehen, wie schlecht alles ist und schlecht machen, obwohl man selbst das Hobby aufgegeben hat, finde ich mächtig schwach. Darf man sich gerne ersparen, man soll den anderen Leuten nicht die Freude am Hobby nehmen, und den Leuten da auch ihren Raum lassen.
Und ich finde, genau dieser Punkt, damit sollten wir abschließen. Damit sollten wir diese Folge jetzt beschließen. Wir sind bei bald 2 Stunden, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ich glaube, es war viel Inhalt, es war viel Input. Ich denke, oder hast du noch irgendwas?
Oh, ich habe noch was ganz Wichtiges.
Du hast was ganz Wichtiges.
Oh, ja, ganz kurz, aber einen schönen Gruß an unseren Teammitglied Rainer.
Ja.
Einfach Rainer. So, mal einen schönen Gruß. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe lange nichts von dir gehört. Ich habe mich auch nicht gemeldet. Entschuldigung dafür. Das tut mir sehr leid. Dabei kam viel dazwischen, sage ich ganz einfach mal. Ja, auch viel nicht so Schönes. Aber ich freue mich drauf, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich denke, die Zeichen stehen da recht gut für uns. Und freue mich drauf, wenn ich dich wieder mal sehen, mir auf dem Turnier uns mal treffen und vielleicht sogar mal gegeneinander spielen.
Genau. Und natürlich sei auch jeder andere gegrüßt, der unseren Podcast hört, der uns regelmäßig irgendwie auf Facebook kommentiert oder uns auch mal direkt anschreibt. Wir freuen uns da über jede Nachricht und ich denke, wir beschließen es an dieser Stelle. Ich danke fürs Zuhören. Ich danke, dass ihr euch unsere Meinung zu X-Wing 2.5 angehört habt. Ein Shoutout an der Stelle geht noch raus an Simon von Games on Tables. Der hat auch noch ein sehr, sehr schickes Video direkt am Release-Tag noch rausgebracht, wo er auch nochmal seine Meinung dazu kundtut. Werde ich auch nochmal in die Shownotes hier mit reinpacken. Guckt da auch mal rein und lasst mal einen schönen Gruß da. Ansonsten ja, folgt uns auf Facebook, auf Instagram und sonst auf den ganzen Social-Media-Kanälen. Schaut hier in die Shownotes der Folge. Findet ihr alles. Und René, ich danke dir ganz herzlich. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war eine für mich sehr, sehr erfrischende, gute Folge. Einfach, weil X-Wing 2.5 erfrischend und gut ist. In meinen Augen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal.
Bis bald zusammen.
Tschüss.
Ciao.